Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Ja, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 Euro pro Monat auf shopify.de/rekorde. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, ich bin wieder zurück im Lande, zurück in der Heimat und freue mich dementsprechend sehr darauf, heute wieder in gewohnter Umgebung meinen gewohnten Partner begrüßen zu dürfen, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten deutschen Morgen wünsche ich dir. Keine Zeitverschiebung, nix.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir nicht uns das letzte Mal gehört haben, aber dass wir das letzte Mal zusammen einen Podcast aufgenommen haben. Das letzte Mal war das noch, als du in Amerika warst. Deswegen, ich kann es kaum erwarten. Ich habe es sehr vermisst. Ich habe richtig Bock, wieder reinzustarten mit regelmäßigen öffentlichen Podcast, regelmäßigen Supporter-Podcast, einfach jede Woche 1-2 Mal hier für unsere Hörerinnen und Hörer Podcasts aufzunehmen. Ich kann es kaum erwarten und ich bin sehr gespannt, so ein bisschen mit dir über deine Eindrücke aus Amerika zu reden und über natürlich auch die Teams ein wenig sportlich zu reden, die du vor Ort dann auch hautnah sehen durftest. Ansonsten erste Frage, wie läuft der Jetlag? Alles gut überstanden? Bist wieder im Rhythmus oder ist noch so ein bisschen schwierig?
Es ist noch so ein bisschen schwierig, aber es hält sich in Grenzen. Ich habe es an dem Tag, wir sind um 7.40 Uhr morgens in Zürich gelandet, also quasi dann über Nacht geflogen. Ich konnte nicht wirklich schlafen im Flieger, was dann wahrscheinlich gar nicht so verkehrt war. Ich habe es geschafft, wach zu bleiben. Ich war total am Arsch natürlich. Vorgestern. Ich habe es geschafft, wach zu bleiben und bin dann um 8 oder so eingeschlafen abends. Habe 14 Stunden durchgeschlafen und dann hatte sich das Ganze mit so krassen Jetlag-Auswirkungen tatsächlich auch schon erledigt gehabt. Ich hatte gestern einen relativ normalen Tag. Ich hatte gestern Abend das Problem, dass ich lange nicht einschlafen konnte. Und dementsprechend jetzt das Problem, dass ich nicht super viel geschlafen habe, bisschen müde bin. Aber ich denke mal, das wird sich dann innerhalb von 1-2 Tagen auch noch regeln. Also im Großen und Ganzen, sowohl was die Rückreise angeht, die wirklich sehr komfortabel und entspannt war, als auch was jetzt den unmittelbaren Jetlag angeht. Da bin ich ja so ein bisschen geprägt worden von meiner allerersten USA-Reise, die wir zusammen gemacht haben, als wir zusammen in L.A. waren. Da hat es mich richtig, richtig krass erwischt in Sachen Jetlag. Da war ich 3-4 Tage nach Wiederankunft quasi komplett außer Gefecht gesetzt. Als wir in San Francisco waren zusammen Anfang des Jahres, da ging's, aber da hat sich diese Schlafrhythmusstörungen, die haben sich dann auch ganz schön durchgezogen über mehrere Tage. Ich hoffe mal, dass das jetzt so gut läuft, wie es bislang gelaufen ist. Und ich weiß nicht, wie ist in deiner Erfahrung, hattest du bei Ostküste oder bei Westküste mehr Probleme dann nach der Wiederankunft?
Ich hatte immer bei den Westküstenreisen mehr Probleme, weil da einfach die Zeitverschiebung höher ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei mir gar keine Rolle spielt, ob ich im Flieger schlafe oder nicht, weil selbst wenn ich schlafe, bin ich dann komplett gerädert da und am nächsten Tag trotzdem fix und fertig. Ich meine, es ist schön, wenn du schlafen kannst im Flieger, weil dann einfach die Zeit schneller rumgeht und man mehr Zeit dieses Fluges verpasst. Aber in meiner Erfahrung hat das gar keinen Einfluss darauf, wie fit ich bin, weil ich schon Situationen hatte, wo ich aus San Francisco zurückgeflogen bin. Nicht bei unserem Trip, aber bei dem Trip, wo ich das erste Mal in San Francisco war. Die ganzen 12 Stunden oder 10, 11, weiß ich was es war, zurück ist man immer ein bisschen schneller gepennt und am Morgen gelandet. Und ich dachte, Alter, jetzt kann ich hier richtig schön in den Tag starten, hab die ganze Zeit geschlafen und halt dann trotzdem vor Laufe des Tages gemerkt, wie fix und fertig ich bin und habe dann 3-5 Tage gebraucht, um wieder den normalen Rhythmus zu haben. Deswegen, also Westküste ist immer ein bisschen krasser, aber mir geht so oder so immer ein paar Tage danach nicht gut. Ich neige noch dazu, krank zu werden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich werde häufig dann nach solchen Trips auch krank und hänge ein paar Tage durch. Da hoffe ich natürlich, dass es bei dir nicht so ist.
Bislang nicht, nee, keine Krankheitsvorboten. Aber man möchte den Tag ja auch nicht vor dem Abend loben. Es war auch wichtig, dass ich ankomme und einigermaßen direkt funktioniere, weil jetzt das Wochenende sehr viel Arbeit ansteht, sowohl für den Schwarzwälder Boten, meinen Hauptarbeitgeber, weil ich jetzt halt diese Woche mit dem Flugtag und mit der Zeitverschiebung und so nicht so wahnsinnig viel machen konnte. Da steht jetzt am Wochenende einiges an. Ich arbeite gerade noch an einer Geschichte für die neue Gut Next Ausgabe, die ich dann Chefe Dre am Montag abgeben muss, soll. Das heißt, am Wochenende, jetzt ist sowieso viel los, plus natürlich die kleine, aber feine Aufnahme, die wir gerade zusammen machen. Also das wäre auch tatsächlich ziemlich kacke gewesen, wenn ich gekommen wäre und völlig außer Gefecht gesetzt bin. Deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt so funktioniert hat. Bisschen Schlafmangel, damit komme ich klar. Aber alles Weitere bitte nicht. Ja, Und ich freue mich natürlich ebenso, mit dir hier heute aufzunehmen. Und ganz kurz die Frage noch an dich zurück. Wie geht es dir, mein Lieber?
Ah, mir geht's fantastisch. Ich bin sehr am Hustlen, jeden Tag auf YouTube aktiv, Shortform-Content, dieser lange Content. Jetzt sind auch wieder Podcast. Ich bin sehr ausgelastet. Ich habe einen Welpen in der Pubertät zu Hause. Ich habe sehr, sehr viel zu tun, arbeitsmäßig gerade. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, aber hey, es macht Spaß, sowohl das eine als auch das andere. Ich bin happy, ich freue mich. Bei mir steht ja dann auch in 2 Wochen der erste Amerika-Trip der neuen Saison an. Da steigt die Vorfreude jetzt allmählich auch. Ist natürlich auch viel zu organisieren, viel zu planen noch und entsprechend Arbeit, die da vorher mit einfließt bei der Community-Reise. Aber mir geht's wunderbar und ich bin sehr happy, wie es gerade läuft und freue mich auch natürlich sehr, dass die neue NBA-Saison endlich wieder angefangen hat.
Das freut mich doch sehr zu hören. Ja, Fahrplan für die heutige Folge. Wir haben gesagt, dass wir natürlich über meine Reise und über die Eindrücke vor Ort sprechen wollen, dass wir aber hier keinen Reisebericht reinmachen wollen, sondern dass wir die Gelegenheit nutzen wollen, über ein paar der Teams zu sprechen, die ich sehen durfte, live und hautnah, weil, das muss ich einfach sagen, ich hatte ganz schön Glück, was die Spiele angeht. Also ich hatte natürlich da ein bisschen Grips und Arbeit reingesteckt, herauszufinden, was macht am meisten Sinn, von meiner Base sozusagen in Columbus auszustreuen. Wir haben uns einen Termin ausgesucht für unseren gemeinsamen Trip nach Chicago und Milwaukee, wo wir dann eben 2 Spiele gesehen haben. Auch da Bucks, Rockets und Bulls, Spurs an Back-to-Back-Tagen zu erwischen, ist halt auch ziemlich Dusel gewesen. Ich habe die Pistons gegen die Magic gesehen. Das war direkt das erste Spiel, als ich in Detroit war. 2 der Teams, die aktuell die größten Schlagzeilen schreiben in der Eastern Conference. Ich habe die Cavs gesehen, die ein bisschen am Struggeln sind zu Beginn der Saison, sich aber langsam zu fangen scheinen. Ich habe die Bucks gesehen, die immer interessant sind. Ich habe die Spurs gesehen, wie gesagt, die sicherlich ein paar Minütchen Content wert sind aktuell. Also ich kann mich absolut nicht beschweren in Sachen, wen und was ich da live sehen durfte. Und deswegen vielleicht zu Beginn so ein paar allgemeine Eindrücke, aber dann wollen wir relativ schnell übergehen in das Quatschen über die Teams. Und dann kann ich ja hier und da noch Eindrücke oder Reisenuggets oder Anekdoten und so weiter einstreuen. Das ist der Fahrplan für die heutige Folge. Ja, wo willst du anfangen? Was interessiert dich am meisten?
Ich habe ein paar Fragen.
Von meinen Eindrücken?
Ja, ich habe ein paar Fragen. Welche der, ich weiß gar nicht, wie viele größere Städte es jetzt waren, oder sagen wir mal der NBA-Städte, die du besucht hast, hat dir von der Stadt her am besten gefallen? Ich war in keiner von diesen 5 Städten bisher, also Detroit, Indiana, Cleveland, Milwaukee und Chicago. Da würde mich einfach mal interessieren, welche von den 5 hat dir am besten gefallen? Warum ist es Chicago? Oder ist es vielleicht nicht Chicago? Kleine Überraschung. Ist es wahrscheinlich auch nicht Cleveland? Über Cleveland habe ich über keine amerikanische größere Stadt so viel Schlechtes gehört wie über Cleveland. Aber welche ist es von den 5?
Da muss ich den Disclaimer vorschicken, dass ich in Chicago einen Abend verbracht habe plus dann noch einen halben Tag, was auch schon nicht wenig ist, aber was halt deutlich mehr ist als in den anderen Städten. In Detroit und Indianapolis war ich wirklich jeweils nur so 2 Stunden unterwegs, so mehr oder weniger auf dem Weg vom Airbnb in die Arena. Und in Cleveland waren wir so gut wie gar nicht unterwegs, weil wir einen gemeinsamen Trip nach Cleveland gemacht haben. Den haben wir aber hauptsächlich dazu genutzt, auf dem Weg in Akron zu stoppen. Mhm. Unter anderem erstens, weil mein Kumpel Nelson, bei dem wir da zu Besuch waren in Columbus, in Akron mal zur Uni gegangen ist und so und uns da einfach so ein paar Ecken zeigen wollte. Zweitens, weil wir natürlich die berühmt-berüchtigte Highschool von LeBron James besichtigen wollten. Mit besichtigen meine ich, wir standen 2 Minuten davor und haben eine Insta-Story gemacht. Mhm. Aber einfach die Aura aufzusaugen, das hat sich schon gelohnt. Und dann waren wir in Cleveland eigentlich gar nicht unterwegs, am Abend dann noch so kurz. Das war nämlich der Halloween-Abend. Da war in Cleveland, gibt's dann so eine lange Straße quasi mit ganz vielen Clubs und Bars und so. Aber von der Stadt Cleveland habe ich im Grunde gar nichts gesehen, weil ich dann auch 2 Tage später war ich nochmal in Cleveland für das Hawks-Spiel. Da bin ich zur Arena gefahren und nach dem Spiel von der Arena wieder weggefahren. Also alles, was ich jetzt sage als Eindrücke über die Städte, so touristisch gesehen, small sample size, wie man so schön sagt, also nicht zu viel drauf geben. Chicago ist schon wahnsinnig schön. Also da lässt sich nicht drum rumreden. Wir haben an dem einen Tag, den wir dann in Chicago waren und dort quasi verbracht haben, haben wir Riverwalk, dann dieser Buckingham Fountain, da sind wir hingegangen, der leider aus war. Also ich hatte das auch in meiner Insta-Story. Der wäre vermutlich mit Wasser noch mal ein bisschen imposanter gewesen. Und dann sind wir von dort Richtung River und haben dann den Riverwalk so ein bisschen mitgemacht, bis zum Pier raus und dann eben zur Arena. Das United Center ist super schön. Also das ist das einzige dieser Arenen, in der ich jetzt war, das so richtig gelegen ist, wie man sich eine Arena vorstellt. So ein bisschen abseits, große Parkplätze drumherum und so wirklich, okay, du läufst da drauf zu und da erkennst, so hier steht eine Arena. Das war zum Beispiel in Detroit gar nicht so. Also in Detroit kann es dir wirklich passieren, dass du an dieser Arena vorbeiläufst und nicht checkst, dass da eine NBA-Arena steht. Das ist total interessant. Das sieht von außen aus wie so ein Wohnblock fast schon. Ja, und aber diese ganze Chicago-Skyline. Und wir hatten dann auch noch, ich sag mal, das Glück, dass es natürlich sehr kalt war. Vor allem der kalte Chicago-Wind. Es lag Schnee, aber es war jetzt nicht unaushaltbar oder total matschig. Wir hatten ein bisschen Sonne an dem Tag. Es war aushaltbar von der Kälte her. Wir waren auch schlecht angezogen, muss man klar dazu sagen. Und dann so dieses ganze Riverwalk und Millennium Park, wo dann das wie heißt es denn, Heaven's Gate, The Bean, steht. Das dann alles in so einer schönen, winterlichen, kalten Atmosphäre. Das war schon wahnsinnig schön. Also da gehe ich definitiv mit Chicago. Gerade wenn du auch da sein wirst und ein paar Tage Zeit hast, um wirklich dann auch mehrere Ecken zu sehen von der Stadt. Weil Chicago ist riesig. Das war immer wieder das, was uns aufgefallen ist und was uns auch gesagt wurde von Einheimischen, unter anderem Nelsons Cousin, der dort lebt, mit dem wir dann Abendessen waren. Chicago-Style-Pizza? Nicht mein Ding, muss ich leider sagen. Ich möchte dich da jetzt nicht zu sehr primen. Ich habe es nicht so super gefühlt. Ich weiß nicht, ob das an der Sorte lag oder generell an dem Konzept. Vielleicht bin ich da dann doch zu italienisch in meiner DNA. Aber das hat mich nicht so ganz abgeholt. Ja, ist jetzt alles ein bisschen kreuz und quer, aber Chicago ist cool. Underrated, Indianapolis, super schön. Das hat mir wirklich sehr imponiert. Auch wie gesagt, ich bin dann nur 1 Stunde durch die Stadt gelaufen auf dem Weg zur Arena. Sehr sauber, sehr geile Mischung aus modernen Gebäuden und irgendwie so etwas älter wirkenden historischen architektonischen Gebäuden. Sehr, sehr schöne Arena, inklusive so ein Community Basketball Court direkt vor der Arena gebaut, wo einfach so gratis Ballracks rumliegen, wo du dann einfach so eine Runde ballen gehen kannst.
Nice.
Die Arena innen drin, was den Medienraum angeht, was das Essen angeht, was die Bequemlichkeit und die Lage der Pressesitze und so, war wahrscheinlich sogar die coolste Arena von den 5, in denen ich jetzt war. Also Indie, underrated, so, das würde ich dir auch ans Herz legen. Das sind nur 3 Stunden von Chicago aus. Also wenn sich das irgendwie anbieten sollte für dich, da mal so einen Tagestrip runter zu machen, mach das. Lohnt sich auf jeden Fall. Also so Indianapolis fand ich sehr, sehr geil.
Und Indianapolis halt ist nur 3 Stunden von Chicago. Mit Auto oder mit Zug?
Mit Auto.
Ja, na gut. Muss ich dann gucken, was da mit Zug möglich ist. Wir sind halt 6 Tage in Chicago und 3 Tage in Milwaukee. Da muss ich dann gucken. Aber bei mir ist dann halt auch mal die Frage, wann komme ich da sonst mal hin? Also es wird halt keine Community-Reise nach Indianapolis und Cleveland und Detroit geben, wahrscheinlich, weil sowas einfach nicht voll wird. Aber klar, so langfristig stehen ja natürlich auch auf der Agenda. Muss ich mal durch den Kopf gehen lassen, ob es irgendwann einen Tag, wir haben halt an den 6 Abenden in Chicago 4 Spiele. Da müsste man dann gucken, ob sich ein spielfreier Tag irgendwie mal
genau, wenn das zufällig hinkommt, dass ihr an einem der Chicago Off-Days ein Spiel abends in Indy habt, Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Gerade wenn man dann vielleicht 3, 4, 5 Leute für so einen Trip zusammengetrommelt kriegt, zusammen Mietwagen nehmen, runterfahren.
Boah.
Die Stimmung war halt auch, also Indianapolis und Indiana generell hat ja so ein bisschen diesen Ruf Hoosier State und Basketball verrückt und so. Das ist ein bisschen biased wahrscheinlich, weil ich halt einfach vom Spiel her ein sehr geiles erwischt habe. Es war die Rückkehr von Miles Turner, der, ich habe noch nie so lautes Buhen hören in meinem Leben in dieser Arena. Es war dann ein geiles Spiel mit dem Giannis Game Winner und so. Also das ist klar, dass bei so einem Spiel die Stimmung geil war. Aber die Stimmung war schon wahnsinnig geil in Indy. An einem, ich glaube, es war ein Mittwochabend oder so, also an einem ziemlich random Wochentag. Lohnt sich. Also wenn sich das für euch irgendwie anbietet und wenn du da
vielleicht
zwei, drei Leute findest, die Bock haben, lohnt sich.
Wird leider nichts, weil Indiana da gerade einen Auswärtstrip hat. Ich bin in Detroit, Philly, Boston, OKC und Atlanta an diesen beiden möglichen Abenden. Schade. Naja, dann wann anders mal.
Dann ein andermal. Ja, also um deine Frage lang und mit Umwegen zu beantworten, Indianapolis überraschend schön, Chicago erwartungsgemäß sehr schön. Auch was so ein Nightlife, also wir waren den Samstagabend dann, nachdem wir angekommen sind, waren wir direkt in Chicago, sind auf dem Willis Tower hoch. Das habt ihr sicherlich sowieso auf eurer Liste für euren Trip unbedingt machen. Das ist schon wahnsinnig geil, da hochzugehen und die ganze Stadt zu sehen. Und dann waren wir eben Samstagabend noch unterwegs und so auch dieses Chicago-Lifestyle. Wir hatten eben das Glück, dann einen Einheimischen zu haben, der uns so ein bisschen rumgezeigt hat. Irgendwie eine ganz coole Nachtleben-Club-Kultur. Da gibt ein Konzept, das nennt sich Speakeasy, hatte ich zuvor noch nie gehört. Das ist quasi normale Läden, die dann so im Hinterraum einen Club haben. Also wir sind da wirklich in einen Barbershop reingelaufen. Logischerweise war der nicht in Betrieb, das war dann irgendwie abends um 10 oder 11. Und dann läufst du in diesen Barbershop rein, dann steht da so ein Türsteher neben der Hintertür, wo du denken würdest, okay, da geht's irgendwie ins Lager raus oder in die Küche. Und dann läufst du durch diese Hintertür und dann stehst du in einem Clubraum auf einem Dancefloor. Das war sehr interessant, das zu erleben. Also ja, Chicago, super cool. Cleveland, das wenig, was ich mitbekommen habe, scheint da wirklich nicht allzu viel los zu sein. Detroit, Milwaukee, wir sind hingefahren. Die Jungs haben mich an der Arena gedroppt, weil ich dann ja ein bisschen früher rein durfte. Und dann sind wir nach dem Spiel wieder zurückgefahren. Also Milwaukee habe ich wirklich gar nicht gesehen. Hatte mich davor aber tatsächlich kurz geschlossen mit einem Kumpel, der schon mal dort war, der mir bestätigt hat, was man so klischeehaft denkt, dass es in Milwaukee nicht so wirklich was zu machen gibt.
Okay, wir sind 2,5 Tage da. Mal schauen.
Mal schauen. Anscheinend gibt es in Milwaukee eine große Kultur von ehemaligen deutschen Auswanderern und Brauereien und so. Warum auch immer.
Ja,
aber
ja,
das ist wohl so ein Milwaukee-Ding.
Ja, da gibt es auch ein Harley-Davidson-Museum, was wir uns angucken werden. So ein Historic Third Ward District. Also ein paar Sachen haben wir uns da schon überlegt. Man kann sicherlich auch in Downtown mal ein paar Stunden verbringen. Sicherlich wird man auch irgendwo shoppen können in Milwaukee. Also das kriegen wir schon rum. Aber das habe ich auch gehört, dass jetzt Milwaukee nicht unbedingt besonders entertaining sein soll.
Wir haben auf dem Weg von Chicago nach Milwaukee, wir sind da nicht gestoppt, aber auf dem Weg von Chicago nach Milwaukee, das war auf der rechten Seite, war ein sehr riesig wirkendes Nike-Outlet. Das wäre vielleicht was für euch, was man sich da mal angucken könnte. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, wo, das war so ungefähr auf halber Strecke, würde ich schätzen. Aber auf jeden Fall auf dem Weg von A nach B war da so ein, da könnte man dann vielleicht 1-2 Stunden verbringen.
Ja, ne, wir fahren halt mit Zug, aber vielleicht kann man ja von Milwaukee aus dann da einen kurzen Trip hinmachen mit Uber oder so.
Ja,
keine schlechte Idee.
Nächste Frage.
Ja, welches Spiel war das Beste? Welches Spiel ist dir jetzt so am ehesten in Erinnerung geblieben, beziehungsweise nach welchem Spiel bist du dann raus aus der Halle oder lagst du abends im Bett und dachtest dir so, Alter, was habe ich da heute erlebt?
Aus rein basketballerischen Gesichtsgründen definitiv das in Indiana, weil es halt diese ganze Miles-Turner-Geschichte, der Game-Winner, das Ganze drumrum und dann auch noch das, dass ich da das erste Mal in meinem Leben in einer NBA-Kabine verbringen durfte. Das habe ich ja in unserer letzten Folge, die wir vor Ort aufgenommen haben, habe ich das ja schon so ein bisschen erzählt. Da möchte ich jetzt nicht groß nochmal drauf eingehen, aber das war natürlich dann schon ein sehr, sehr großer Wow-Faktor mit diesem Ganzen drumherum. Für mich persönlich war es das Milwaukee gegen Houston-Spiel, weil da eben diese Bilder entstanden sind, die ich gepostet habe von mir und Kevin Durant quasi, weil ich da auch in die Kabine durfte und mit Kevin Durant und Alperen Şengün sprechen durfte. durfte, weil einfach, das hatte ich bei keinem der anderen Spieler. Klar, Giannis ist ein gewisses Kaliber. Wemby war unfassbar, den aus ein paar Metern Nähe zu sehen. Aber Kevin Durant ist halt Kevin Durant. Das heißt dann nochmal eine andere Strahlkraft als alle anderen Spieler, die ich da auf diesem Trip, sowohl Courtside beim Warm-up, dann wie gesagt noch das Glück in die Kabine zu dürfen. Das war dann schon so ein Moment, ich saß da und dann läuft da Kevin Durant an mir vorbei. Und das war dann auch noch cool, weil ich gerade Courtside stand. Und dann kam er aus der einen Ecke von der Seite des Courts, auf der ich stand, und ist dann wirklich auf seinem Weg aus der Kabine raus so langsam und voller Aura an mir vorbeigelaufen. Ja, das war dann so, oh mein Gott, hey, da ist gerade Kevin Durant 2 Meter vor mir. Das ist mir wahrscheinlich aus rein persönlichen, beruflichen, träumerischen Gesichtspunkten am meisten in Erinnerung geblieben. Aber vom Spiel her, von der Stimmung her, von der Storyline her, hundertprozentig das Spiel in Indiana. Weil es eben auch ein geiles, enges Spiel war, was vielleicht nicht so zu erwarten wäre, was jetzt auch rückblickend, wenn man sich anschaut, dass die Pacers mit einer Bilanz von 1-11 da gerade im Tabellenkeller stehen. Es war ein cooles, hochklassiges Spiel, das dann eben erst durch diesen Giannis Game Winner entschieden wurde. Also vom Spiel her definitiv Indy gegen die Bucks.
Und wie war's Football Game?
Wow. Ich muss sagen, und das war dann sowohl bei Brizzy als auch bei mir, ein nicht zu vernachlässigender Frustrationsfaktor irgendwann. Generell im American Football und speziell im College Football, es zieht sich unfassbar. Durch die Werbepausen, durch die Seitenwechsel, durch die, Football ist ja generell ein Sport, der eher stationär ist, wenn du einen Angriff nach dem anderen hast. Also als jemand, der es gewohnt ist, zu Fußballspielen zu gehen oder zu Basketballspielen zu gehen, diese Stadion-Experience, du musst dich schon irgendwo drauf einstellen, dass du jetzt 4 bis 5 Stunden in diesem Stadion verbringst. Aber alles andere drumrum, es war Ohio State Buckeyes, also so eines der ganz, ganz großen Powerhouses im College Football. 105.000 Zuschauer waren in diesem Stadion drin, absolut verrückt. Wir hatten das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man sehen möchte, dass wir Tickets hatten in der Students Section auf der einen Seite, also so ein bisschen wie die Ultras im Fußball. Da waren dann halt nur Studenten von der Ohio State Uni. Die Stimmung, ich habe da so ein paar Videos in meiner Insta-Story gepostet für diejenigen, die es sehen können. Erstens generell die Stimmung, zweitens dann so, jedes Mal, wenn Third Down war, war das quasi Pflicht, und wenn du das nicht gemacht hast, dann würdest du da wirklich so, hey, come on, mach mit, so. Wie wir es kennen, also die Geste, die wir als Basketballfans machen würden nach dem Dreier, so diese 3 Finger und den Kreis mit Daumen und Zeigefinger. Ihr wisst, was ich meine, ich erkläre es viel zu umständlich. Jedes Mal, wenn der Gegner ein Third Down hatte, hat man diese Geste quasi so in die Luft gemacht und hat die Hand so wedeln lassen, so diese 3 hoch und runter wedeln lassen, und hat dabei dann so, sodass es dann, wenn das 30.000 Menschen gemacht haben, einfach ohrenbetäubend war. Jedes Mal, wenn Ohio State einen neuen Angriff starten durfte, war es Pflicht, einen Schuh auszuziehen, den in die Höhe zu recken und einfach so auf den Beat von irgendeinem Rocklied, ich weiß gar nicht mehr, was es war, so mitzugrölen. Also das war klar auch da wieder. Ich hatte das Glück, dass es Ohio State war. Ich hatte das Glück, dass es ein Spiel war gegen Penn State, einen großen Rivalen und auch ein großes Powerhouse im College Football, die eigentlich ziemlich schlecht drauf sind dieses Jahr, was ich mir habe sagen lassen, es dann aber trotzdem über weite Strecken ein enges Spiel war, gerade in der ersten Halbzeit. Also auch da wieder, ich hatte einfach ein bisschen Glück vom Spiel her. Aber wenn ihr in Amerika seid und wenn ihr die Chance habt, ein College Football Spiel mitzunehmen, dann macht es. Es ist die Erfahrung wert. Es war nicht günstig, diese Tickets. Wir haben, glaube ich, für unsere Tickets $130 pro Person bezahlt, und das waren somit die günstigsten Tickets, die du überhaupt bekommen hast in diesem ganzen Stadion. Es ist ziemlich teuer, aber wenn ihr es euch leisten könnt und wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Die Erfahrung ist es wert. Das war schon, als jemand, der schon viel in Fußballstadien war und in Basketballarenen, das ist so eine ganz besondere, ganz einzigartige Erfahrung. Das muss man ganz klar sagen.
Nice. Ja, das stand auch vorher gar nicht fest, ob ihr da überhaupt reinkommt. Oder habt ihr den auf dem Zweitmarkt euch gekauft, oder?
Das war irgendwie über einen Kumpel von Nelson oder über seinen Cousin oder so, der dann an Tickets gekommen war und die uns zur Verfügung gestellt hat. Also ja, das war so über Ecken. Man hätte noch Vorverkaufstickets normale bekommen, Aber das waren dann, da bist du dann halt direkt bei $300-$400 für irgendwelche Plätze, die sehr weit oben sind. Also das,
ja, da kannst du auch gleich zum Berlin-Game gehen, zum NBA-Berlin-Game.
Genau, also das wäre es uns nicht wert gewesen. Und dann halt auch noch nicht nur das Spiel an sich, sondern dieses Ganze, was man unter Tailgating kennt. Ich glaube, das kann man sich als Außenstehender gar nicht so richtig vorstellen, wenn man da nicht mal war. Also es war von Anfang an geplant, dass wir an diesem Tag auf den Campus gehen und uns irgendwie rund ums Stadion aufhalten, weil es halt auch super viele Leute gibt. Das ist total absurd als Deutscher, das kannst du dir gar nicht. Also generell, ich habe gestern für einen Schwarz-Wilder Boten ein Newsletter-Editorial geschrieben und habe da reingeschrieben, man stelle sich mal vor, dass ein Fußballspiel zwischen der Humboldt-Universität Berlin und der TU München irgendwie so 90.000 Leute im Stadion sehen. Also dieses ganze Konzept von College Sport und dass das sogar noch mehr Aufmerksamkeit generiert als die NFL teilweise in bestimmten Teilen des Landes. Das ist ja sowieso schon total abstrakt für uns. Wir waren ja auch bei einem Ohio State Basketball Game. So, das ist so ein klar D1 und Ohio State, große Institution. Aber weder hatten die einen krassen Draft-Prospect, noch waren die ein sonderlich gutes Team, noch haben sie gegen einen guten Gegner gespielt. Und da waren halt trotzdem so an die 10.000 Leute in dieser Basketballhalle
crazy
drin. Das ist, Nelson hat uns seine alte Highschool gezeigt und das ist so eine, einfach so eine random-ass Highschool, also sorry Nelly, nicht böse gemeint, aber so eine random-ass Highschool irgendwo in Ohio. Die haben ein Footballstadion, die haben eine, für das Footballteam eine extra Training-Facility. Die haben eine Trainingshalle mit 3 Basketballcourts für die Basketballteams. Die haben ein Baseballstadion. Die haben ein, und mit Stadion meine ich, also ich komme hier aus Balingen, TSG Balingen, Regionalligist, Bizerba Arena. Ich habe jetzt die Kapazität nicht im Kopf. Aber das Footballstadion von dieser Random-Ass High School in Ohio ist halt deutlich größer als das Fußballstadion von einem Regionalligisten hier in Deutschland.
Wahnsinn.
Absolut verrückt, wirklich. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man das nicht mal erlebt hat. Und jetzt aber zurück zum College Football. Es gibt super viele Leute, die da einfach mit 5 Stromgeneratoren Pavillon aufbauen, riesigen Flachbildschirm aufbauen, Essen machen, Kühlboxen mit zig Getränken und dann einfach das Spiel quasi auf dem Parkplatz gucken mit 20 Leuten. Oder die eben genau das machen mit Pavillon und Zelt und Auto und da gibt's, also wir waren beim Tailgating von einem Kumpel von Nelson. Ich habe da Hotdogs und Chips und jemand hatte Chili con Carne gemacht und jemand hatte so eine Art Ranch, Barbecue Ranch Chicken Dip gemacht und dann chillst du da eine Stunde und dann gehst du rüber zum Stadion und das machen halt zehntausende Menschen auf diesem Parkplatz. Also ja, das ist wohl bei der NFL, glaube ich, auch so. Also wenn man NFL-Spiele
ja,
sieht, gibt es
ja,
auch
ja,
diese Tailgating-Kultur.
Ja.
Ey, wie gesagt, selbst wenn, ich habe ja mit American Football relativ wenig am Hut. Wenn ihr die Chance habt, nehmt das mit. Das ist eine Erfahrung wert, ganz, ganz definitiv.
Das ist bei unseren Reisen dann ja auch häufig so, dass wir NHL-Games mit dabei haben, wo ich dann nicht mit am Start bin. Aber Tommy macht das dann immer und der Großteil der Gruppe kommt da auch mit hin. Und dann fahren die auch immer Stunden eher hin, um da nicht nur in die Fanshops zu gehen und noch zu shoppen, sondern auch dieses Tailgating mitzumachen. Dieses Game, wo du da sowas wirfst, um da in dieses Loch rein, auf der anderen Seite, in diesem, ich weiß nicht, wie dieses Game heißt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, das wird da immer sehr viel gespielt und dann ist das schon eine Experience für sich, wo dann immer danach alle von schwärmen und wo vorher dann auch alle unbedingt mit hinwollen. Also ja, wenn man die Gelegenheit hat, dann kann man das schon auf jeden Fall mitnehmen. Gut, ansonsten noch irgendeine crazy Story, irgendeine Anekdote, irgendwas zu erzählen. Ansonsten hätte ich gesagt, können wir dann auch langsam zum sportlichen bzw. analytischen Teil dieser Folge kommen. Gibt's noch irgendwas Interessantes, was ihr erlebt habt in den, wie lange war es jetzt, 2,5 Wochen?
2,5 Wochen, ja.
2,5 Wochen.
Ich glaube tatsächlich, also es war halt generell einfach ein sehr, sehr cooler Trip, sehr geprägt von Basketball schauen. Also das ist halt wirklich geil, wenn du in den USA lebst als NBA-Journalist, dass du dir im Grunde jeden Abend die volle Ladung Spiele gönnen kannst. Ist an der Westküste natürlich nochmal krasser, weil du dann die Ostspiele quasi dir am Nachmittag reinziehen kannst und dann die Westspiele am Abend. Das ist schon ein großer Vorteil. Wir waren in Sportsbars, wo man sich dann auch so ein bisschen klischeehaft vorstellt und alle Klischees sind wahr, dass dann da Leute sitzen und Chicken Wings essen und ich habe in der einen Sportsbar nachgezählt, das waren 35 TV-Screens, die da an den Wänden hingen, wo du dir dann von College-Frauen-Volleyball bis hin zu eben NFL oder NBA einfach alles reinziehen kannst. Und sonst war es einfach ein wahnsinnig cooler Trip mit den Boys. So. Und ich glaube, so generell die gesamte Amerika-Experience einmal mitgenommen, was ja auch der Plan war. So, wir haben alle möglichen Ketten und generell Foodspots ausprobiert.
Ja, genau, das wollte ich auch noch fragen. Food, irgendeine Fast-Food-Kette, die du neu entdeckt hast.
Eine Fast-Food-Kette, die ich neu entdeckt habe. Ich bin weiterhin riesiger Panda Express-Fan. Da waren wir ja in San Francisco, war ich da das erste Mal mit dir.
Ja.
Aber nicht neu entdeckt. Ah, gute Frage. Nee, ich glaube, neu entdeckt tatsächlich nicht. Ich war das erste Mal bei Popeyes. Das fand ich gut. Ich hatte das erste Mal Papa John's Pizza. Fand ich okay, war jetzt aber nicht krass. Und sonst auch vieles, was ich sowieso schon ausprobiert hatte. Olive Garden war ich das erste Mal.
Oh, Olive Garden ist so Applebee's, Hooters, so Family-Restaurant-mäßig. So, also so ein Mittelding zwischen so Restaurant und so Fast Food, oder?
Nee, Olive Garden ist quasi einfach nur Italiener, aber halt ein bisschen mehr in die Fastfood-Richtung.
Also schon so Restaurant / Fastfood, so du wirst bedient, aber es ist basically trotzdem Fastfood, oder
ja,
nicht?
Also vom Essen her ist es vergleichbar mit Applebee's, würde ich sagen, ja. Okay. Also es ist schon alles frisch gemacht und so, aber es ist
Cheesecake Factory so mäßig.
So, genau, so ein bisschen.
Ja.
Und da gibt es eine Option, einfach nur All-You-Can-Eat Salat und Suppe zu bestellen mit diesen Signature Breadsticks, die es dort gibt. Und das haben dann Brizzy und auch Nelsons Freundin, als die dann kamen, haben das gemacht. Ich hatte, da kannst du dann so All-You-Can-Eat Pasta quasi, also generell, da wird viel mit All-You-Can-Eat gearbeitet in den USA. Wenig überraschend. Das hat schon was. Also hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber das war cool. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben so Hibachi Front Cooking mitgemacht. Also dann so ein Asiate, beziehungsweise bei uns war es ein Mexikaner, das war dann nicht ganz so authentisch, aber trotzdem gut, der dann an dieser Cooking-Platte steht und dir da live deinen Fried Rice und Steak und Shrimp macht. Ich weiß aber nicht, ob das eine Kette war oder ob das einfach nur, ich glaube, es war einfach nur ein Restaurant dort. Und ich habe die besten Chicken Wings meines Lebens gegessen. Und das war bei einer Kette, die hieß Roosters. Ich weiß aber nicht, ob es die nur in dieser Region gibt oder ob es die nationwide gibt.
Habe ich doch nicht von gehört.
Rooster. Okay, nee, Rooster. Also es gibt in Deutschland wohl eine Kette, die heißt Rooster Fried Chicken, aber das ist was anderes. Roosters. Also da gab es auf jeden Fall hier Roosters Wings, war es, glaube ich. Da gab es mehrere Locations, aber so wie es aussieht, sind die alle in Columbus und rundrum. In Akron gibt's eine Filiale. Nee, das gibt's sonst nirgendwo, so wie es aussieht. Also das scheint es nur in der Ecke zu geben. Columbus, Akron, eine oben in Toledo. Ja, gut. Aber das waren super geile Chicken Wings.
Nice. Klingt gut.
Ich bin Charissa und meine Empfehlung an alle Entrepreneure: startet mit Shopify erfolgreich durch. Ich verwende Shopify schon seit dem ersten Tag und die Plattform macht mir nie Probleme. Ich habe viele Probleme, aber die Plattform ist nie eins davon. Ich habe das Gefühl, dass Shopify ihre Plattform kontinuierlich optimiert. Alles ist super einfach, integrier und verlinkbar. Und die Zeit und das Geld, das ich dadurch spare, kann ich anderweitig investieren. Vor allem in Wachstum.
Jetzt kostenlos testen auf shopify.de.
Freut mich, dass das auch der Trip war, den du dir vorgestellt hattest vorher. Und das ist halt einfach, ich finde es halt immer so nice, wenn man auf der einen Seite Urlaub macht und da einfach in seiner Freizeit nice Stuff erlebt, aber das halt mit dem Beruflichen, mit der NBA so mixt.
Ja, ja.
Und dann hat man einfach am Ende einen Trip, wo du übelst geile Erinnerungen gemacht hast mit deinen Homies, so Sightseeing-mäßig und von den Experiences außerhalb des NBA-Stuffs. Und dann halt aber gleichzeitig auch, dass es einfach ein beruflich sehr erfolgreicher Trip war und man da vorangekommen ist in seiner Karriere, sag ich mal, und gleichzeitig auch da im NBA-Kontext halt echt nice Stuff erlebt hat, dann hast du halt einfach so einen richtig runden Trip. Das finde ich immer so geil und das klingt ja so, als ob das bei dir auch so der Fall war und das freut mich natürlich sehr.
Absolut, absolut. Und das große Highlight waren natürlich die Spiele und ich würde sagen, lass uns dadurch jetzt mal ein bisschen basketballerisch analytisch einsteigen und wenn ich dann hier und da noch ein Anekdötchen habe, dann haue ich das dann einfach in dem Kontext noch raus. Wollen wir mit den Pistons und Magic anfangen. Das war chronologisch unbedingt das erste Spiel, das ich dort gesehen habe. Und ich denke auch zwei der Teams, die am meisten Gesprächsstoff geliefert haben bislang. Die Detroit Pistons, 11-2 zu diesem Zeitpunkt. Auf Platz 1 der Eastern Conference. Sie haben das fünftbeste Net-Rating der NBA. Das zweitbeste tatsächlich nur im Osten hinter den New York Knicks. Sie haben eine leicht überdurchschnittliche Offense bislang mit Platz 13 und sie haben die zweitbeste Defense der NBA. Julius, was sind deine Gedanken bislang zu den Detroit Pistons, die ja nach einem 2-2 Start nach Adam Riese jetzt dann eine 1, 2, 3, 4, 5, 9. 6, 7, 8, 9 Game Winning Streak vorzuweisen haben? Das hat man so nicht kommen sehen, dass die Pistons dermaßen krass in die neue Saison starten.
Auf jeden Fall. Also, dass sie so krass reinstarten, war nicht vorherzusehen, dass sie gut sein werden in dieser Saison. Das hätte eigentlich schon auch vielen Leuten klar sein müssen. Ich hatte es in einer YouTube Season Preview über die Pistons so formuliert. Wenn Cade Cunningham seinen MVP-Level-Diskussions-Stuff macht und sich einer aus dieser jungen Truppe stark weiterentwickelt und eventuell in die Most Improved Conversation reinkommen kann, dann werden die Detroit Pistons richtig, richtig, richtig gut sein. Cade Cunningham wird nicht MVP, dafür sind Joker und Doncic und SGA viel zu weit weg, Giannis, aber er wird irgendwo in der Top 7, Top 8 im MVP-Rennen finishen, wenn es so weitergeht, und das heißt für mich, dass er eine MVP-Level-Saison spielt. Und der eine junge Spieler, der sich weiterentwickelt hat, ist Jalen Duren. Kam neulich ein detaillierter Breakdown auf meinem YouTube-Kanal. Der Dude ist ein Walking Double-Double. Immer noch gerade erst 21. Spielt eine absurde Saison. Legt auf einmal 20 Punkte und 12 Rebounds auf. Führt die NBA an bei den offensiven Rebounds. Kommt doppelt so oft an die Freiwurflinie wie letzte Saison. Kreiert auf einmal Face-Up aus dem Dribbling. Und ist ganz nebenbei auch noch der Anker, einer der Anker dieser Defense. Die Pistons, du hast gerade gesagt, haben die zweitbeste Defense der NBA bisher. Kein Team in der Liga macht die Mitte so zu wie die Pistons. Sie helfen unfassbar aggressiv zur Mitte rein. No Middle ist das große Motto dieses Teams. Und weil man halt diese geilen Athleten hat, wie vor allem natürlich Ausar Thompson, aber auch Ivy und Holland und Cunningham, kannst du halt dann auch immer wieder aggressiv reinhelfen, reinstunten und dann aber wieder rausgehen, rotieren, Closeouts laufen und so weiter und so fort. Diese Two-Big-Lineups mit Stewart und Durant funktionieren wunderbar. Da hast du halt dann maximale Rim-Protection. Du kannst switchen, du bist gut gecoacht. Das ist ein richtig, richtig rundes Team. Und während wir jetzt gerade diese Folge aufnehmen, habe ich mein heutiges YouTube-Video gedroppt, wo ich alle 29 Teams besprochen habe in der NBA, wenn es darum geht, für Anthony Davis zu traden. Bei vielen der Teams sehe ich überhaupt kein realistisches Szenario, dass sie für AD traden, weil sie es nicht können oder weil sie ihn auch einfach nicht brauchen, weil es keinen Sinn macht. Aber es gibt in meinen Augen ungefähr 10 Teams in der NBA, die sich sehr stark überlegen sollten, für Anthony Davis zu traden. Und eines dieser Teams sind die Detroit Pistons. Wenn ich Detroit bin, jetzt nach fast 4 gespielten NBA-Wochen, dann gucke ich auf diesen Osten und sage, Bruder, der Osten ist halt ultra wack. Und ich gucke auf Cunningham und sehe einen Superstar. Und ich gucke auf Durant, der den nächsten Schritt gemacht hat. Und ich schaue auf diesen jungen Kern. Und ich frage mich ernsthaft, ob ich nicht Jaden Ivey und einen Future First nehmen sollte, um den nach Dallas zu schicken und dafür Anthony Davis reinzuholen, an die Seite von Durant, an die Seite von Cunningham als elitären Pick-and-Roll-Partner zu stellen und dann halt actually diesen Osten zu gewinnen. Die Pistons, so wie sie jetzt spielen, können den Osten gewinnen. In den Playoffs sehe ich Cleveland und New York auch Stand heute noch als besser an. Aber selbst jetzt gerade, so wie sie jetzt sind, können die Pistons den Osten gewinnen. Und das ist natürlich schon mal eine ziemliche Ansage. Spricht sehr für sie, spricht auch sehr für die Qualität der Eastern Conference, muss man natürlich auch sagen. Aber die übertreffen alle Erwartungen, die spielen fantastisch Basketball. Und es freut mich. Ich erinnere mich, wie Cade Cunningham geheult hat auf der Pressekonferenz vor 2 Jahren, weil dieses Team nicht aufgehört hat zu verlieren. Und dafür freut es mich halt umso mehr, dass man jetzt endlich gewinnt und richtig, richtig geilen Basketball auch spielt, geankert durch eine elitäre Defense.
Ganz kurz noch, um statistisch zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, mit dem Mitte zu machen. Die Pistons lassen bislang 29,3% ihrer Abschlüsse, also der gegnerischen Abschlüsse, sind am Ring. Das ist der 10. beste Wert der NBA, aber basically gleich auf mit den Plätzen 7, 8 und 9. Also ein Top-Wert. Und sie lassen 26% aus der kurzen Mitteldistanz zu. Und das ist der drittschlechteste Wert in Anführungszeichen, also die drittmeisten in der Liga, was gut ist. Also das spricht ja dafür, dass die Gegner sich schon irgendwie es schaffen, sich in die Zone vorzubeugen und dann aber, ob das ein Duren ist oder ein Stewart oder ein Helpside, Osar Thompson oder Ron Holland oder wie sie alle heißen, die da mit maximaler Energie rumspringen. Wenn sich sowas dann vor dir aufbaut und du eben nicht ganz bis zum Ring durchkommst mit deinem Abschluss, sondern dann solche Push-Shots oder Floater oder so nehmen musst, dann spricht das ja dafür, dass die Rim Protection auf einem ziemlich guten Niveau ist. Sie schaffen es aber trotzdem, nicht allzu viele Dreier abzugeben. Da sind sie direkt auf Platz 15 im Durchschnitt mit 38,4% bislang. Was halt dann auch wiederum für sie spricht, dass sie zwar die Mitte dicht machen, es dann aber schaffen, trotzdem Closeouts zu laufen, die Gegner von der Dreierlinie zu rennen. Und das ist der Punkt, der mir auch am meisten aufgefallen ist in der Halle. Sicherlich wegen des Spielverlaufs vielleicht ein bisschen Bias mit drin, weil die Magic ziemlich geil rausgekommen sind, 36-29 gewonnen haben. Dieses erste Viertel habe ich gerade nochmal nachgeguckt und die Pistons dann quasi ihr Comeback gestartet haben im zweiten und im dritten Viertel. Aber die Energie, nicht nur in der Halle, sondern die dieses Team halt einfach ausstrahlt. Es ist jetzt nicht die allerkrasseste, tiefgehendste Analyse, aber oftmals hängt eine krasse Defense halt einfach mit Athletik und mit vor allem Energie zusammen. Und in der Hinsicht, ich habe gerade die Namen genannt, ob das auf den großen Positionen Duren und Stewart sind, ob das auch ein Cade ist, der in meinen Augen defensiv relativ viel Verantwortung übernimmt bislang, ob das dann, wie gesagt, diese Flügel-Kettenhunde, Osar, Ron Holland, jemand wie Javonte Green, der da plötzlich reinkommt und energievolle, geile Minuten dir gibt, das ist von vorne bis hinten, fast von vorne bis hinten, ein athletisches und vor allem energetisches Team, sodass du es dann schaffst, einen Tobias Harris oder einen Duncan Robinson defensiv ein bisschen zu verstecken und für die dann mitzuliefern. Das hat mir auch vor Ort in der Halle wahnsinnig imponiert, wie die Pistons mit ihrer Energie es wirklich schaffen, phasenweise, und so war es zum Beispiel in diesem zweiten und im dritten Viertel gegen Orlando, den Gegnern einfach die Luft zum Atmen komplett zu nehmen. Und das hat schon viel damit zu tun, warum sie jetzt hier bislang mit der zweitbesten Defense der NBA dastehen, die allerdings 6,2 Punkte per 100 Possessions schlechter ist als die erstbeste Defense der NBA. Und das sind natürlich die mal wieder historischen Oklahoma City Thunder. Aber um die soll es heute nicht gehen. Also ja, Detroit, ein junges Team, ein cooles Team. Ich kann deinen Gedankengang, was Anthony Davis angeht, komplett nachvollziehen. Ich wäre auch nicht abgeneigt. Ich glaube, ich würde nicht Ivy plus Pick oder plus Picks dafür abgeben wollen. Das wäre mir wahrscheinlich, also da würde ich dann eher dazu tendieren, wenn der Gegenwert zu viel wird, dann einfach zu sagen, nee, komm, dann bleibe ich dabei, dann halte ich die Füße still und vielleicht ergibt sich im kommenden Sommer was oder vielleicht macht Kate, bestätigt er erstmal jetzt diesen Schritt, den er gerade zu machen scheint oder macht sogar nochmal den nächsten kleinen. Vielleicht kommt Ivy zurück, der ja jetzt leider schon wieder verletzt ist und bei dem wir immer noch so ein bisschen drauf warten, seine vollendete Version als NBA-Spieler zu sehen. Also dann würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, ich denke, wie du richtig sagst, die Meinung teile ich zu 100%. Ich denke, wir haben jetzt schon eine Chance im Osten. Und bevor wir da jetzt irgendwas Drastisches machen, geben wir dem Kern erstmal noch ein weiteres Dreivierteljahr oder ein Jahr und gucken dann weiter. Aber wenn sich was ergibt und du kriegst einen Anthony Davis für einen okayen Gegenwert, warum nicht? Dann geh voll auf Attacke.
Sehe ich ähnlich. Über welches Team wollen wir als nächstes reden? Orlando?
Ja, genau. Lass uns gerne bei dem Game bleiben und über die Magic sprechen, die zu dem Zeitpunkt, das war die vierte Niederlage in Folge, die sie da eingesackt hatten, standen bei 1-4. Dementsprechend, ich war auf der Pressekonferenz der Magic dann danach, Jamal Mosley war pissed. Der war so sauer auf seine Mannschaft wegen der defensiven Leistung, wenn man halt 135 Punkte gegen Detroit abgegeben hat. Aber man muss sagen, back-to-back, am nächsten Abend gab es dann einen Sieg in Charlotte, dann einen Sieg in Washington. Das sind natürlich dann auch zwei dankbare Matchups, um aus so einem kleinen Slump wieder rauszukommen. Man hat in Atlanta verloren seitdem und gegen Boston verloren. Man hat aber außerdem noch Boston geschlagen, Portland geschlagen, in New York gewonnen und jetzt dann die Nets geschlagen. Also nicht das Gelbe vom Eis schedule-technisch, Aber unterm Strich steht man jetzt eben mit einer Bilanz von 7-6 da. Immer noch nicht geil, aber aus dieser ganz besorgniserregenden Anfangskrise scheint man sich so ein bisschen rausgekämpft zu haben. Trotzdem unterm Strich bislang ein enttäuschender Saisonstart der Orlando Magic. Das muss man ganz klar sagen. Und bei diesem Spiel in Detroit hat man einige der Punkte gesehen. Warum das so ist? Was sind deine Gedanken bislang zu den Magic?
Ja, sie haben jetzt 3 in Folge gewonnen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich meine, klar, 2 davon hätten auch komplett anders laufen können. Auch heute Nacht war das wieder eine ziemliche Qual und ein ziemlich harter Kampf. Franz da am Ende sehr klatsch auch gewesen mit seinem Step-Back-Dreier. Tristan hat ein fantastisches Spiel gemacht, kam gestern, ich plage hier die ganze Zeit meinen YouTube-Content, aber gestern kam ein Video zu Tristan da Silva mit dem Titel einer der wenigen Lichtblicke oder wenigstens ein Lichtblick der neuen Magic-Saison so in die Richtung, weil Tristan spielt ein absolut fantastisches Jahr und hat gigantische Schritte gemacht als Shooter und Rim-Finisher im Vergleich zu seiner Rookie-Saison. Aber ja, klar, im Großen und Ganzen kann niemand zufrieden sein mit dem Saisonstart der Orlando Magic. Man ist, was das Shooting angeht, katastrophal unterwegs wieder. Desmond Bane, ja, ist überhaupt noch nicht integriert, was in meinen Augen vor allem ein Coaching-Problem ist. Banchero hat jetzt in den letzten 2 Wochen mal ganz gute Ansätze gezeigt in Sachen Shot Selection und Playmaking für die Mitspieler. Aber das große Problem, dass Franz und Paolo zusammen nicht so richtig funktionieren, dass es auch schwierig ist, geile Lineups um die beiden herum zu bauen, wenn sie denn beide spielen, ist mal wieder sehr offensichtlich geworden. Und unser Coach of the Year Pick, Jamal Mosley, sieht jetzt natürlich auch nicht so nice aus. Er ist jetzt nicht mehr so auf dem Hot Seat, wie er das nach den ersten 10, 14 Tagen der Saison war, wo man ernsthaft befürchten musste, dass er der erste Head Coach ist, der entlassen wird in dieser neuen Saison. Das hat sich jetzt wieder alles so ein bisschen beruhigt, aber er besteht natürlich trotzdem langfristig große Zweifel, ob er der richtige Mann für den Job ist und ob er jemand ist, mit dem die Magic halt langfristig auch zu einem waschechten Contender werden können. Und einige haben gedacht, wir haben gedacht, dass man eventuell in dieser Saison zumindest, was den Osten angeht, schon ein Contender sein kann. Danach sieht es aktuell nicht aus. Es ist noch früh in der Saison. Es kann noch sehr viel passieren. Franz gefällt mir richtig gut bisher. Aber dass man halt defensiv nicht mal annähernd das Level vom letzten Jahr erreicht und offensiv teilweise wirklich lost aussieht, das sollte einen als Magic-Fan schon sehr, sehr beunruhigen. Und es beunruhigt mich auch nach diesen 3 Siegen hintereinander, weil der Prozess ist einfach auch wichtig. Klar, die Resultate stimmen jetzt in letzter Zeit, jetzt auf die Saison gesehen auch noch nicht, aber der Prozess auch hinter diesen Siegen ist nach wie vor nicht wirklich vielversprechend, macht wenig Hoffnung. Und deswegen bin und bleibe ich sehr, sehr skeptisch, was die Orlando Magic angeht. Ich weiß nicht, wie viel Recht Mosley hat, um sauer zu sein auf seine Spieler. Denn am Ende des Tages ist er derjenige, der coacht und der seine Spieler nicht in die Position bringt, optimal zu performen und besonders guten Basketball zu spielen. Er ist derjenige, der entscheidet, welche Lineups auf dem Parkett stehen, welche Spielzüge gelaufen werden. Ich meine, klar, er verwirft die Bälle nicht und produziert Turnover, aber er schafft jetzt auch nicht unbedingt besonders gute Rahmenbedingungen für seine Spieler. Und ich weiß nicht, ob es da nicht auch angebracht wäre, sich ein bisschen mehr so an die eigene Nase zu fassen und zu schauen, inwiefern man denn selber aktiv beeinflusst, dass es so schlecht läuft, anstatt. Und das war ja nicht nur in der Pressekonferenz, auf der du warst, so. Ich habe basically nach jeder Magic-Niederlage kursieren Clips auf Twitter, wo Mosley sehr schlechte Laune hat und merkwürdige Antworten gibt und die Schuld so ein bisschen bei seinen Spielern sucht. Und das ist, glaube ich, ein nicht ganz optimales Zeichen. Aber ja, die Magic, es wird langsam, aber es ist nach wie vor nicht zufriedenstellend, was da abgeht in Florida bei ihnen.
Die Defense hat sich ein bisschen gefangen. Also das ist, glaube ich, das, was einen so ein bisschen optimistisch vielleicht blicken lässt auf die nächsten Wochen. In den letzten 2 Wochen hat man wieder eine Top-10-Defense auf die Saison gesehen. Ist man jetzt auf Platz 13, das war zu dem Zeitpunkt dann noch ganz, ich glaube sogar fast Bottom 5 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Tristan Lichtblick ganz kurz, auch an diesem Abend in Detroit, definitiv 15 Punkte in 21 Minuten. Paar davon, ich glaube 2 Dreier hat er reingeknallt in Garbage-Time, aber Er macht natürlich einen sehr guten Eindruck bislang. Ich gebe dir zu 100% recht, das kann man auch, konnte ich auch von vor Ort bestätigen. So, Franz hatte einen sehr guten Shooting-Abend an dem Abend, wurde aber in meinen Augen zu selten in die Position gebracht, da wirklich einen offensiven Impact zu haben. Es war sehr statisch, es war sehr viel. Paolo nimmt sich irgendeinen nicht ganz so geilen Wurf gegen Ende der Wurfuhr. Ich glaube, dass die Defense, um die mache ich mir keine so großen Sorgen. Ich glaube, dass du selbst mit Bane, der jetzt neu dazu kam, dass du zumindest am Rande das replizieren wirst können, was dich letztes Jahr so ausgemacht hat. Tyus Jones hatte ich in der Offseason noch als eins der besten und underratedsten Signings der Offseason bezeichnet. 12,5
in der
Minuten
Offseason davor
pro Spiel.
Auch schon.
Ja, vielleicht liegt es auch einfach an mir. 12,5 Minuten pro Spiel? Also ja, der trifft halt überhaupt kein Scheunentor bislang, das muss man schon sagen. Aber allein so als leitende Hand in einer dann ansonsten doch sehr wilden und wie gesagt stagnierenden Offense würde ich mir die ein oder andere Minute für ihn schon mehr wünschen jetzt.
Wirklich?
Im Vergleich zu jemandem. Ja, irgendwie
okay,
schon.
Okay, ich nicht, auf gar keinen Fall. Nee? Tyus Jones okay. ist einer der 5 schlechtesten NBA-Spieler in dieser Saison, der regelmäßig Minuten sieht. Also ganz ehrlich, den Ball dribbeln und dann weiterzupassen, ohne dass irgendein Vorteil entstanden hat und jeden dritten Pass nicht zu meinem Kollegen zu bringen, das kann ich wahrscheinlich auch, bei allem Respekt. Also die Idee von Tyus Jones und die Realität von Tyus Jones ist jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr das Gleiche. Trifft nicht, kreiert keine Vorteile und ist ein sauschlechter Verteidiger. Also auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Bei aller Liebe.
Das ist immer so, wenn man sagt, bei aller Liebe und einfach null Liebe dahinter steckt.
Genau. Aber wenn du sagst, bei aller Liebe, dann kannst du sagen, was du möchtest, davor oder
genau,
danach.
Genau, dann ist so, das ist so ein bisschen wie so, hey, no disrespect, aber.
Ja, ja.
Ja, wir haben ein Auge drauf, was in den nächsten Wochen passiert in Orlando. Das ist etwas, was absolut nicht zufriedenstellend ist. Jetzt ist Paolo erstmal verletzt. Hoffen wir mal nicht allzu lange. Mal schauen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Wie gesagt, man hat sich etwas gefangen, jetzt noch 2-3 Siege mehr vielleicht und dann steht man da plötzlich schon wieder auf Platz 5 oder Platz 6 im Osten. Das ist jetzt alles noch nicht so, dass man da ganz groß den Panikbutton drücken muss. Das war auch nach dem 1-4 Start nicht so, aber es sind, wie du sagst, Sorgenfalten, die sich jetzt zumindest mal eingebrannt haben in unsere Stirn und die auch so leicht erstmal nicht mehr weggehen werden. Und jetzt kommt dann eine Phase im Schedule. Die nächsten Spiele sind jetzt at Houston, gegen Golden State, gegen die Clippers, gegen die Knicks, in Boston, in Philly, in Detroit dann nochmal, dann Chicago, dann San Antonio. Also es kommt jetzt, dass man das Glück hätte, jetzt zweimal gegen die Hornets zu spielen und dann gegen die Nets zu spielen und gegen die Wizards zu spielen. Das war, glaube ich, gut, das war wichtig, das gönnt man ihnen auch, dass da jetzt so ein Stretch kam, wo man ein bisschen Selbstbewusstsein und ein bisschen Rückenwind sammeln konnte. Aber jetzt kommen dann eher wieder richtige Tests. Dann sind wir mal gespannt, was sie daraus machen.
Über welches Team wollen wir als nächstes sprechen?
Lass uns doch vielleicht gerne mit den Spurs weitermachen. So, wir haben jetzt das erste Spiel meines Trips abgehandelt. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel meines Trips. Ich weiß nicht, wie viele Erkenntnisse ich da für die Chicago Bulls rausziehen kann, die ein gutes Spiel gemacht haben an dem Abend, die nach ihrem 5-0 Start natürlich in aller Munde waren, jetzt dann wieder ein bisschen eingebrochen, 5 ihrer letzten 6 verloren, unter anderem auch, weil Josh Giddey jetzt gerade ausgefallen ist, unter anderem eben auch bei diesem Spiel, das ich gesehen habe in der Halle, was natürlich sehr schade war, also Giddey hätte ich gerne gesehen. Es brauchte eine Monster-Performance von Victor Wembanyama inklusive dieser Back-to-Back-Dreier ins Gesicht von Vucevic-Sequenz, die sicherlich die meisten von euch dann auch noch gesehen haben. Ja, ich weiß nicht, wie viel man, also man musste nach dem 5-0-Start, glaube ich, vorsichtig sein. Man muss jetzt auch nach diesem 1-5-Stretch in den letzten Wochen vorsichtig sein. Ich denke, unterm Strich pendeln sich die Bulls dann halt so ungefähr da ein, wo es zu erwarten war. Also, dass sie diesen super heißen Start nicht halten können. Das war, glaube ich, klar, dass es jetzt so bergab ging in den letzten Wochen, ist vielleicht auch wieder ein bisschen zu viel regressiert. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche starke Takes zu dem Bulls hast oder ob das auch so ein Ding ist von heißer Start, sehr kaltes Weitermachen und jetzt mal gucken, wo sich das Ganze einpendelt in den nächsten Wochen, oder?
Ja, dass die Bulls das nicht so halten werden, war klar, das hätte auch jedem klar sein müssen, der sich ein bisschen mit Basketball auskennt, aber selbst wenn das jetzt nicht gegeben ist, guckst du halt dann auf die Stats und siehst, dass die Bulls ihre Dreier überdurchschnittlich getroffen haben in den ersten 2 Wochen und dann siehst du, dass die Gegner ihre Dreier gar nicht getroffen haben gegen sie in den ersten Wochen und dann checkst du halt auch so, dass sich das dann irgendwann wieder normalisieren wird. Man hatte, selbst als man so gut dastand, kein besonders überzeugendes Net-Rating, selbst mit dieser stark positiven Bilanz. Und dass du jetzt über eine ganze Saison dein Net-Rating so outperformst, wie die Bulls es getan haben in den ersten beiden Wochen, das passiert auch nicht. Und deswegen war das zu erwarten, dass das irgendwann sich wieder einpendelt. Das ist jetzt natürlich nur ein bisschen über eine Woche dauert, bis sich das bei den Bulls wieder eingependelt hat, weil man dann halt einfach alles verliert. Damit hatte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, aber dass sie früher oder später vielleicht wieder so ein 500-Team sein werden, das war schon zu erwarten und sie sind jetzt da, wo wir sie halt eigentlich auch alle gesehen haben vor Saisonstart und zwar auf einem Play-in-Platz mit einer sehr ausgeglichenen Bilanz. Wie gesagt, Josh Giddey, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut in die Saison startet. Ich habe auch ein sehr positives Video über ihn gemacht, aber die Bulls sind das, was sie sind und das ist ein sehr, sehr durchschnittliches Playoff-Team. Mehr Gedanken habe ich dazu jetzt auch nicht unbedingt.
Dann die Spurs.
Yes.
Die San Antonio Spurs, das Team des Aliens. Sie standen 8-2 dann nach diesem Sieg in Chicago. Seitdem 2 Niederlagen gegen die Golden State Warriors. Hat die Bilanz runtergebracht auf 8-4. Das ist aktuell Platz 6 im Westen. Also auch da jetzt letztendlich nach einem heißen Start 5-0 reingestartet, dann 2 verloren, dann wieder 3 in Folge gewonnen, jetzt wieder 2 verloren. Platz 6 mit einer wahrscheinlich dann noch einen Tick zu hohen Siegdifferenz, aber das ist wahrscheinlich dann auch so ungefähr, wo man sie hat erwarten können. Aber das ist schon nicht so schlecht, was da gerade in San Antonio abgeht. Lass uns gleich gerne ausführlich über Wemby sprechen. Davor noch die ein oder andere Blume für andere Spieler, allen voran Stephon Castle, der an diesem Abend in Chicago eine starke Performance abgeliefert hat, nach der ich ihn dann auch gefragt habe, der genau die richtigen Antworten gegeben hat von ja, it starts with defense und we're doing our thing, der 18 Punkte, 8 Assists und 6 Rebounds bislang auflegt, nahezu fast 2 Steals, obwohl er seine Dreier bislang noch total katastrophal trifft, wo wahrscheinlich von auszugehen ist, dass das wieder ein bisschen nach oben geht. Wahnsinnig starkes zweites Jahr, was wir bislang sehen vom amtierenden Rookie of the Year. Dylan Harper leider verletzt, deswegen konnte ich den in Chicago nicht sehen. Auch er einen sehr guten Start gehabt. Die Aaron Fox sieht sehr gut aus in seinen ersten 4 Spielen. Das scheint selbst rund um Wembanyama alles irgendwie echt gut ineinander zu passen. Harrison Barnes hat mir gefallen. Luke Kornet kam zurück dann in Chicago nach einer kleineren Abstinenz, der auch ein so ziemlich perfekter Backup-Center, der dann auch mal neben Wemby spielt. So Spieler wie Julian Champagny, der eine perfekte Rolle, also irgendwie, das scheint alles sehr, sehr gut ineinander zu passen bislang, was diesen Kader und dieses Personal angeht. Sodass ich schon an dem Punkt bin, wo ich mich frage, ob ich sie vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt habe in die Saison reingehend.
Wo hatten wir sie denn in die Saison?
Das ist eine gute Frage.
Ich habe sie gesehen auf Platz 8 mit 46-36.
Ich habe sie gesehen auf Platz auch 8 mit 47 Siegen.
Ja, 50 sind auf jeden Fall drin jetzt nach dem Saisonstart mit Sicherheit.
Und nachdem mit vor allem den Clippers, ich versuche mich gerade zu erinnern, hatte ich die Grizzlies sogar vor ihnen? Ich glaube, jetzt habe ich es gerade eben wieder geschlossen, das Dokument. Ich hoffe mal nicht. Das würde nicht gut aussehen als selbsternannter Basketball-Experte. Nee, ich hatte die Grizzlies knapp hinter ihnen zum Glück. Aber die Warriors sehen nicht so stark aus, wie man sich's vielleicht erwartet hätte. Die Clippers, wie gesagt, ziemlich am Abkacken bislang. Dallas ist so ein Team, bei dem wir zumindest dachten, dass sie da so grob in dieser Bubble werden mitspielen können. Das scheint nicht der Fall zu sein. Sacramento sieht deutlich schlechter aus, als man hat erwarten können, was die Wins angeht. Also es scheinen dann doch so ein paar Teams in dieser West, ich sag mal Platz 6 bis 10 Bubble, scheinen ein paar Teams federn zu lassen im Vergleich zu dem, was man vielleicht hätte erwarten können vor der Saison. Also für San Antonio definitiv eine Chance, da reinzustoßen, vielleicht sogar in diese Top 6.
Auf jeden Fall, das sieht schon alles sehr rund aus. Man hat eine ziemlich gute Defense mit Wemby als Anker natürlich, der, wenn er diese Marke auch knackt, diese 65-Spiele-Marke, auf jeden Fall Defensive Player of the Year wird, wenn das so weitergeht. Und dann hast du halt offensiv mittlerweile Wemby auch als ein Spieler, der mehr als komfortabel Offense für sich und die Kollegen kreieren kann aus den unterschiedlichsten Situationen. Du hast Fox jetzt endlich wieder da, der dann mit ihm auch Pick'n'Roll regelmäßig laufen kann. Die Rollenspieler sind um Welten besser, als das noch letztes Jahr oder vor 2 Jahren der Fall war. Also das ist ein ziemlich, ziemlich rundes Team. Wemby hatte sehr gestruggelt in den Games vor dem, was du dann live in Chicago gesehen hattest. Mhm. Er hat sehr gestruggelt gegen die Defense der Suns, die übrigens 5 in Folge gewonnen haben. Das sehe ich auch nicht viele gedacht haben. Unter anderem auch ich. Das ging dann gegen die Lakers so weiter. Da hat er auch sehr gestruggelt. Aber anscheinend brauchst du dann direkt im Anschluss so ein Game gegen die Bulls, um wieder deinen Rhythmus zu finden. Und da hat er dann ziemlich überragend ausgesehen. Sicherlich auch mit Hilfe der nicht so ganz optimalen Chicago Bulls Defense. Aber vor allem, weil die Spurs halt auch ab diesem Spiel dann viele Dinge richtig gemacht haben, die ich auch in meinem YouTube-Video angesprochen habe. Also mehr Pick-and-Roll laufen, mehr Wemby zu einem Perimeter-Spieler wieder zu machen, hier und da auch mal einen Dreier mehr zu werfen, dass er natürlich dann so krass heiß läuft, wie jetzt in diesem Bulls-Game. Das ist dann natürlich schön. Das wird nicht immer so sein, aber es hat auf jeden Fall geholfen. Der Dreier hat da einiges geöffnet für ihn auch auf dem Weg zum Korb und ihm dann halt immer wieder den Ball auch in der Mitte des Parketts zukommen zu lassen, dass er dann halt schnell zur Arbeit gehen kann und nicht zu versuchen, ihn immer wieder irgendwie im Post zu füttern, wo niemand aber so richtig einen Entry Pass spielen kann. Und wenn er dann doch mal den Ball bekommt, dann ja kannst du ihn halt super easy und schnell doppeln. Also die Spurs haben da tolle Adjustments gefunden auf der einen Seite und haben natürlich dann aber auch stark davon profitiert, dass die Bulls halt einfach eine ziemlich schlechte Defense haben mit Vucevic als jemanden, der halt überhaupt kein Land sieht, gegen jemanden Victor Wembanyama. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass man dieses Game halt auch gewonnen hat. Wemby sah aus wie ein Top-5-Spieler in diesem Game. Erstmal freut es mich natürlich auch sehr für dich, dass du ihn überhaupt gesehen hast. Ich hätte Wemby theoretisch sehen können in L.A. jetzt im März, aber hat sich da ja im Januar die Verletzung dazu gezogen mit seinem Blutgerinnsel, weshalb ja dann die Saison für ihn beendet war. Das war sehr schade. Ich hab jetzt dann auch eine Gelegenheit, wieder in L.A. im Februar dann Wemby zu sehen. Da hoffe ich natürlich extrem drauf, weil das auch so ein Ding ist bei mir, dass ich jetzt endlich auch Wemby mal in Person langsam sehen möchte, weil das, denke ich, eine ziemlich einzigartige Erfahrung auch ist. Ja, jetzt die letzten beiden Games gegen die Warriors hat man dann knapp wieder verloren. Hätte beide auch durchaus gewinnen können, dass Steph natürlich heute Nacht 49 droppt. Das, ja, macht er halt auch nicht alle Tage und dann verlierst du halt im Zweifel 2 gegen ein Team wie die Golden State Warriors auch. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt eines dieser beiden gewonnen hätte, was, denke ich, nicht unrealistisch ist, dann würde man jetzt halt bei 9-4 stehen und dann könnte man auf einem Homecourt-Platz stehen. Also ich denke mal, die Spurs können sehr, sehr zufrieden sein mit ihrem Saisonstart. Und wenn Wemby und Fox dann auch ein bisschen mehr Chemie noch entwickeln in den nächsten Wochen, dann wird das halt auch zu einer richtig, richtig guten Offensive führen. Defensiv ist man ja eh schon gut. Also ja, wir haben die Spurs wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt und Wemby sieht absolut überragend aus in diesem ersten NBA-Monat.
Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Na, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 Euro pro Monat auf shopify.de/rekorde.
Kurz, vielleicht jetzt hier noch ein bisschen was Anekdotisches anhängen, weil du es gerade angeteasert, angesprochen hast. Es ist eine Erfahrung, den zu sehen. Es ist wirklich von vorne bis hinten. Es war ein ganz schöner Trubel in Chicago, lange vor Spielbeginn. Das hatte ich so in den anderen Arenen überall nicht erlebt. Ich habe dann auch vor Ort mit dem einen oder anderen gesprochen, einfach weil ich in Erfahrung bringen wollte, okay, ist das halt Chicago? Weil das ja mit Abstand dann doch die größte Stadt und die, ich nenne es mal, glamouröseste NBA-Stadt war, in der ich jetzt war auf diesem Trip. Ist das halt einfach so in L.A., in Chicago, in New York, in diesen größeren Cities? Oder ist das schon der Wemby-Effekt, dass hier wirklich eine Stunde, anderthalb vor Spielbeginn fast alle Courtside-Sitze bereits belegt sind, deutlich mehr Journalisten rumrennen als bei den anderen Spielen und man sich da wirklich irgendwie Spots suchen musste. Also wenn ihr das auf Instagram gesehen habt, ich habe sowohl Bilder gepostet aus Milwaukee, da an der Seite von Kevin Durant, als auch dann eben Bilder mit Wemby mit drauf. Shoutout an Kayla, eine sehr, sehr nette junge Dame aus China, die in Chicago lebt, die ich kennengelernt habe, erst in Milwaukee und dann in Chicago, an diesen Back-to-Back-Nights, die diese Fotos von mir gemacht hat und mit der ich dann sehr viel Zeit verbracht habe rund um diese Spiele. Und ihr seht den Unterschied. Also bei den Fotos mit Durant ist halt so niemand drumrum. Da sitzen so vier Leute irgendwie kurzzeit. Und bei den Fotos mit Wemby, erstens stand ich da ein paar Minuten lang neben Shams Charania, was auch ziemlich surreal und ziemlich cool war. Und zweitens war da halt einfach volle Hütte schon, während der Dude sich warm gemacht hat. Es ist wahrscheinlich so ein Mittelding. Es ist zum einen relativ normal in Chicago, dass da schon relativ früh viel abgeht. Aber zum anderen war das definitiv auch der Wemby-Effekt. Und wie er damit umzugehen scheint, wie er sich überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lässt, dass da gerade schon 2.000, 3.000, 4.000 Leute seinen Namen rufen, während er sich warm macht. Wie er auf der Pressekonferenz sich gibt, wie ruhig er ist, wie professionell er ist, wie er sich auch nicht, das hat mich ziemlich aufgeregt. Also du wirst es kennen, wenn man auf der, also du meintest, du warst fast noch nie auf Auswärtsteam-Pressekonferenzen, ne?
Nur einmal, ja.
Okay. Das war bei mir jetzt relativ häufig. Also ich war sowohl bei den Magic natürlich, logischerweise in Detroit, als auch jetzt bei den Spurs. Ich war bei den Bucks in Indiana. Und wenn dann Spieler rausgebracht werden aufs Podium, so wie es bei Franz zum Beispiel war und bei Paolo und dann eben auch bei Wemby, dann ist es in der Regel so, dass das ein bisschen knapper gehalten ist als bei den Heimspielern. Ich war einmal bei Cleveland bei der Heim-PK und da war Donovan Mitchell und der saß dann da halt wirklich 15 Minuten und hat ausführlich Fragen beantwortet. Und das war dann alles cool. Bei Wemby war das von Anfang an so ein bisschen unter Zeitdruck. Es waren, glaube ich, insgesamt 7 Fragen, die uns erlaubt wurden, nachdem dann gesagt wurde, okay, thanks guys, so der Feierabend. 2 dieser 7 Fragen hat ein serbischer Kollege verbraten, der sich zur Aufgabe gemacht hat, jetzt unbedingt bei einem Spiel, was überhaupt nichts mit Nikola Jokic zu tun hat, Wemby fragen zu wollen, hey, what do you think about Nikola Jokic? And, would it be a great matchup in the conference finals? Und Wemby saß dann halt auch so da, what do I think about Nikola Jokic? Same everyone thinks. Hm. Und dann hat der serbische Kollege, und dann hat der serbische Kollege sich auch noch gedacht, hey, eine Frage, die nichts mit dem Spiel zu tun hat, reicht mir nicht. Ich mach noch eine zweite. Und dann hat er dieser, Jokic hat doch mal irgendwie gesagt, dass er überrascht war, dass Wemby immer Bücher liest vor Spielen.
Das war irgendwie mal All-Star-Game.
Ja, genau. He said that he's surprised that you read the book. What do you say about this? Okay, cool. Hat mich jetzt auch richtig interessiert, was Wemby dazu sagt. Und da war halt auch so, well, he's a better basketball player than he would be a comic. Einfach so, irgendwie so ein bisschen schnippisch und sarkastisch, aber trotzdem ruhig und professionell. Und dieser Dude mit seinen 21 Jahren und mit diesem großen Scheinwerferlicht, was auf ihn gerichtet ist, seit er in die NBA kam und vorher schon, das ist schon beeindruckend, wie er damit umgeht und wie er sich gibt und welche Aura er ausstrahlt. Nicht so viel Aura wie Shams, das habe ich dir auch privat dann erzählt, direkt danach. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen mit so viel Aura gesehen wie Shams, wenn er da kurzzeit rumläuft und everybody and their mama begrüßt und networkt und so. Aber alles, was ich von Wemby erstens spielerisch in diesem Spiel gesehen habe, zweitens beim Warm-up rundrum von ihm gesehen habe, das hat mir schon sehr, sehr, sehr imponiert.
Ja, ich denke auch, dass es so ist, dass sich die Spieler von den Heimteams einfach auch mehr Zeit lassen können, weil wenn du zu Hause spielst, da geht am Ende jeder Spieler dann, wenn er halt geht, und dann gehen sie halt zu ihren Autos und fahren nach Hause. Und ob LeBron eine halbe Stunde nach allen anderen nach Hause fährt, das spielt jetzt halt im Zweifelsfall vielleicht für ihn nicht die allergrößte Rolle. Aber bei den Auswärtsteams ist es ja so, dass die dann da halt mit Bus hinkommen und danach noch ins Hotel müssen. In einigen Fällen hauen ja die Auswärtsteams an dem Abend auch noch wieder ab und fliegen in die nächste Stadt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es deswegen bei den Auswärtsteams so ist, dass man da einfach sagt, okay, Leute, der Bus fährt halt dann und dann ab. Und bis dahin soll dann halt hier auch alles fertig sein, weil wir halt noch ins Hotel müssen oder zum Flughafen im Zweifelsfall, während das ja bei den Heimteams häufig ein bisschen entspannter ist. Aber ja, ich werde es jetzt auf meinen anstehenden Trips auch immer mal so handhaben, dass ich auch mal hier und da zu den Auswärtsteams, zu den auf die Pressekonferenzen gehe. Du warst ja ein bisschen überrascht davon, dass man sich da entscheiden muss. Das hatte ich dir ja vorher gesagt, Also die Pre-Game und Post-Game Press Conferences, die finden halt dann parallel zueinander statt und du musst dich halt entscheiden, ob du dann lieber zum Heimteam auf die PK gehen möchtest oder zum Auswärtsteam, und häufig ist es halt auch nicht direkt beieinander gelegen und dann, ja, musst du halt da deine Entscheidung treffen. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie bei Lakers Games oder so bin, dann bin ich halt dann immer in der Lakers-Kabine und auf den Lakers-Pressekonferenzen, anstatt da die Auswärtsteams zu sehen. Aber das kann ja dann jeder so handhaben, wie er es möchte. Ich denke mal, wenn Wemby dann zu Gast ist in L.A. und auch actually spielen sollte, und erst recht sollte ich irgendwie Tier 1 haben, dann werde ich da halt dann natürlich gucken, dass ich auf die Wemby-PK gehe und Wemby in der Kabine dann auch sehen werde. Deswegen, aber ja klar, absolut geile Saison bisher von Victor Wanyama, sowohl das, was er halt spielerisch und sportlich macht, als auch das, ja, wie erwachsen er sich einfach auch schon so verhält.
Ja, wo wollen wir weitermachen? Wollen wir überhaupt noch? Wir sind jetzt schon relativ, ja doch, bisschen machen wir noch weiter, würde ich sagen.
Lass uns über Atlanta noch ein bisschen reden.
Okay, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe die Hawks gesehen in Cleveland. Das Spiel haben sie verloren.
War Trae Young da noch am Start?
Nee, leider schon nicht mehr. Das war dann, da war am Tag vorher kam, glaube ich, die Diagnose. Sogar an dem Tag kam die Diagnose. Also die Verletzung lag schon ein paar Tage zurück. Es war dann auch sehr absehbar, dass er das Spiel verpassen würde. Also ich hatte mir da dann auch keine großen Hoffnungen mehr gemacht. Aber das, ja, war dann natürlich schon sehr schade, gerade für mich als Hawks-Sympathisant und als Trae Young-Fan. Hätte mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Aber da wird sich hoffentlich früher oder später diese Chance noch für mich ergeben. Ich weiß nicht, wie viel ich aus dem Spiel rausziehen möchte, ebenso wie ich nicht weiß, wie viel ich aus den jetzt zum Beispiel 5 Siegen, die sie zuletzt geholt haben. Jalen Johnson sieht absolut fantastisch aus, sah er auch an diesem Abend in Cleveland. Ich glaube, man muss aktuell noch vorsichtig sein. Also ich glaube, dass die Hawks ohne Trae Young nicht so gut sind, wie sie aktuell aussehen, was halt auch sehr viel mit einer aktuell fantastischen Defense zu tun hat, was wiederum sehr viel damit zu tun hat, dass die Gegner ihre Dreier bislang mit 33,5% treffen gegen die Hawks. Das ist der viertbeste Wert für die Hawks, der viertschlechteste Wert für alle Gegner. In dieser Metrik findet man zum Beispiel auch die Denver Nuggets auf Platz 2, womit auch ein bisschen zu erklären ist, warum die Nuggets bislang so eine krasse Defense haben. Generell, ich mache ja oft hier gerne meine Effective Field Goal Percentage versus Location Effective Field Goal Percentage. In ersterem sind die Hawks auf Platz 7, was die gegnerische Quoten angeht. In zweiterem auf Platz 25, sprich egal von wo, die Gegner treffen bislang ihre Würfe einfach noch sehr, sehr schlecht. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Trotzdem sind ein paar der Effekte, die ich mir gewünscht hatte für die Defense, nämlich die Präsenz von Kristaps Porzingis, die Präsenz am Perimeter von Nikhil Alexander-Walker. Jalen Johnson macht defensiv bislang einen sehr, sehr guten Eindruck. Risa Shea macht einen ganz guten Eindruck. Vit Krejci macht einen guten Eindruck. Also damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Okongwu hat jetzt ein richtiges Monster-Game gehabt zuletzt. Das ist schon alles so, dass es mich als Fan glücklich macht, aber trotzdem bin ich jemand, der sagt, hey, lass mal die Kirche mal im Dorf. Dieses Team ist jetzt ohne Trae Young nicht plötzlich eine Juggernaut, und haben ja jetzt schon viele Konversationen angefangen. Verändert das nochmal diese ganze Extension-Geschichte? Guckt man sich vielleicht jetzt nochmal genauer den Trademarkt an? Ich denke nicht. Also ich glaube, man sollte als Hawks Front Office jetzt nicht irgendwelche drastischen Schlüsse ziehen, weil man jetzt ohne Trae Young, weiß nicht, 6 von 8 gewonnen hat oder was es jetzt waren am Ende. 7 von 9.
Okay, Frage an dich. Als Hawks-Fan, sollte Atlanta für Anthony Davis traden?
Hell no.
Wirklich?
Nee. Also da wäre ich... Ich glaube,
wirklich?
Erstens müsste man sich überlegen, also würde Trae Young Porzingis rausgeschickt werden in so einem Trade?
Nein. Porzingis, Nikhil Alexander-Walker und irgendein Salary-Filler wahrscheinlich noch plus Pick. Oder, und das ist die interessantere Frage, ich glaube, ich kenne deine Antwort, ich glaube, ich kenne die Antwort der Hawks. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ist Risa Shea unantastbar für Anthony Davis? Wenn du Davis für Risa Shea und Porzingis bekommst und Trae Young einen elitären Pick-and-Roll-Big an die Seite stellst und Trae und Anthony Davis und Jalen Johnson zusammen hast und vielleicht auf diesen Osten guckst und sagst, dann können wir den gewinnen. Was ist deine Meinung dazu?
Ich bin sehr, sehr stark dagegen. Also ich finde nicht, dass Risa Shea unantastbar sein sollte, aber für Anthony Davis schon. Ich glaube, Anthony Davis, ich bin einer der größeren Fans von ihm spielerisch. Ich habe ihn gefühlt jedes Jahr in den Top 30 höher als der Consensus. Ich hatte ihn auch dieses Jahr wieder in den Top 10 mit drin, glaube ich, oder?
Nein, nicht in der Top 10.
Nee, Top 10, glaube ich, oder?
Aber Top 15.
Zumindest nicht weit weg. Warte kurz,
oder, ich guck. Also ich hatte ihn nicht in der Top 10.
Ich hatte ihn auf 13. Auf 13. In einem Tier mit...
Ich hatte ihn auf 12. LeBron
unter ihm und dann so, ich hatte Booker 12, Mitchell 11, Brunson 10, also so in der Range. Er lässt gerade wieder viele Sorgen aufkommen, was seine Gesundheit angeht, was seine Fitness angeht. Und vor allem, also selbst wenn ich jetzt, wenn du mir versicherst, du kriegst einen Anthony Davis, der wird zu dir getradet und dann verpasst er 5 Spiele und sonst ist er da und ist topfit. Selbst dann bin ich eher dagegen, weil ich glaube, die Hawks sollten sich, wenn überhaupt, dann eher in die andere Richtung orientieren. Erstens, wie ich gerade gesagt habe, noch nicht zu viel Schlüsse ziehen. Du hast jetzt de facto Trae Young noch quasi gar nicht gehabt in deinem Team. Dieses ganze Team, was wir so hoch gelobt haben und dieses Konstrukt und der Kader macht Sinn und das könnte funktionieren und das könnte funktionieren und Pick and Pop und mit Porzingis und so weiter. All das haben wir ja jetzt noch nicht so wirklich gesehen, leider. Hm. Erstmal abwarten, wie das Ganze aussieht. Hoffentlich dann das sein, was wir uns erhofft hatten vor der Saison, nämlich ein Team, das die Top 4 angreifen kann, das Spaß macht, das ein unangenehmes Matchup ist in der ersten Playoff-Runde, vielleicht sogar eine Runde übersteht und dann in der zweiten Runde gegen New York oder gegen Cleveland oder gegen eins dieser Teams einen guten Kampf liefert. Und dann aber Klarheit schaffen, was ist mit Trae Young, ist der langfristig hier? Oder in die andere Richtung orientieren und vor allem dann dieser Pelicans-Pick, der Tag für Tag schmackhafter aussieht, in einem historischen Draft, was man so hört, in einem richtig, richtig guten Draft, wo mindestens 3, 4, 5 Spieler sind, die von Franchise-Spieler-Potenzial bis All-NBA-Potenzial irgendwo in dieser Range sich bewegen. Und da wäre es mir sehr, sehr unrecht, wenn ich jetzt Risaché abgebe, dann im kommenden Draft vielleicht einen Top-5-Pick habe oder einen Top-3-Pick habe, mit dem ich mir einen richtig, richtig guten jungen Spieler reinholen kann. Weil dann habe ich lieber ein Team mit Porzingis läuft dann aus im Sommer, von mir aus lasse ich den sogar ziehen. Und habe dann ein Team mit, entweder immer noch mit Trae Young als Anführer, habe ich nichts dagegen, oder er sucht dann tatsächlich das Weite mit einem jungen Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Risaché, plus wer auch immer dann im Draft kommt im Sommer. Und habe dann so einen richtig jungen, dynamischen, aber trotzdem schon richtig guten Kern. Als
fair.
Ich habe ein Team mit Trae Young und Anthony Davis, das in meinen Augen, also Stand jetzt sind die Hawks in ihrer annähernd besten Version, wenn das alles so einigermaßen funktioniert, wie wir uns das erhofft hatten. Und wenn sie, sagen wir mal, Vierter sind am Ende der Regular Season, dann haben die Hawks eine 5%ige Chance auf die Championship, 10%ige Chance auf die Championship. Wie viel erhöht sich diese Chance mit Anthony Davis? Und ich finde nicht genug, als dass es sich lohnen würde, diese Wette einzugehen.
Hm. Ja, klingt von der Vision und der Theorie auf jeden Fall nachvollziehbar, was du sagst. Die Alternative wäre halt im Zweifelsfall, dass sich die Pelicans fangen, selber vielleicht für Anthony Davis traden und das nur ein Pick Richtung Ende der Lottery wird. Selbst wenn die Pelicans schlecht sind, garantiert das ja nicht, dass das jetzt dann auch ein Top-3-Pick wird oder so. Dass Risaché sich nicht großartig entwickelt, und ich finde, er hat sich bisher nicht großartig entwickelt, und dass dann halt von diesem jungen Kern, den du gerade angesprochen hast, von diesem vielversprechenden jungen Kern, halt dann doch nicht so viel da ist, wie das jetzt vielleicht im Best Case von dir gerade skizziert wurde. Deswegen sehr schwierige Entscheidung. So prinzipiell diese Idee, sich dann langfristig gut aufzustellen und in echt nice jungen Kern zu haben, das ist schon durchaus der richtige Ansatz, denke ich. Aber sicher, dass das passiert, ist es natürlich auch nicht. Und wenn du jetzt die Chance hast, einen der besten Guards der NBA mit immer noch einem der besten Bigs zu paaren, Jalen Johnson dazu zu haben und ja trotzdem noch irgendwo Nikhil Alexander-Walker behältst, Okongwu behältst und den ein oder anderen guten Rollenspieler noch im Team hast und eventuell jetzt schon für richtig Ärger sorgen kannst. Es ist zumindest in meinen Augen ein Gedanke wert und etwas, was die Hawks, denke ich, sehr stark prüfen sollten. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Atlanta jetzt als Schluss aus der letzten Woche, aus den letzten anderthalb, zwei Wochen ziehen sollte, dass man besser ist ohne Trae Young. Man hat jetzt auf die Saison die 5 beste Defense statistisch. Das wird natürlich schwierig zu halten, wenn du Trae weiterhin im Kader hast. Man hat aber auch nur die 20 beste Offense und das wird auf jeden Fall besser, wenn du Trae Young hast. Also die Offense wird besser, die Defense wird irgendwo ein bisschen schlechter, aber ich glaube schon, dass man Trae auf jeden Fall braucht, um das Ceiling zu erreichen, gerade wenn es dann in den Playoffs um was geht. Trae Young ist jemand, der in den Playoffs sein Game nochmal aufs nächste Level heben kann, der die Spieler am offensiven Ende um sich herum besser macht, der Porzingis besser machen wird, der auch einen Jalen Johnson besser machen wird, weil einfach dann nicht mehr die Hauptattention der Defense auf ihm liegt. Also ja, die Hawks brauchen nach wie vor Trae Young und du kennst meine Meinung zu Trae Young schon seit Jahren. Ich halte ihn für mittlerweile sogar eher underrated als overrated und ich glaube, ihm wird sehr viel Unrecht getan als ja angeblich schlechtester Verteidiger der NBA, jemand, der offensiv die ganze Zeit nur den Ball dominiert und ja irgendwelche Lernstats auflegt. Ich halte nicht besonders viel von dieser Einschätzung und ich glaube, dass Atlanta sehr zufrieden sein kann mit dem Saisonstart bisher und dass man halt noch besser sein wird, wenn Trey zurückkommen wird.
Definitiv. Cleveland vielleicht noch kurz? Die habe ich zweimal gesehen. Natürlich gravierende Verletzungssorgen bislang. Leute, die reinkommen, die rauskommen aus der Lineup. Darius Garland hat jetzt inzwischen 3 Spiele absolviert, ist zumindest mal wieder zurück, aber noch weit weg davon, so wirklich der Alte zu sein. Donovan Mitchell spielt eine fantastische Saison. Average bislang über 30 Punkte und hat dieses Team weitestgehend getragen zu ihrem aktuellen Rekord von 8-5, der dann ja am Ende des Tages auch nicht wahnsinnig schlecht aussieht. Diese Niederlage an Halloween gegen die Raptors, als ich in der Halle war, die hat schon wehgetan, aber es war eben ein Abend, an dem nicht nur Garland ausgefallen ist, sondern eben auch Mitchell und Jared Allen. Also da haben dann halt wirklich 3 deiner besten 4 Spieler gefehlt. Da hat Evan Mobley einen bravourösen Job gemacht, das Team irgendwie über Wasser zu halten, auch offensiv. Aber als ich dann 2 Tage später nochmal nach Cleveland bin für dieses Spiel gegen die Hawks, das man gewonnen hat, bei dem Mitchell, ich glaube es waren 37, gemacht hat. Gucke ich gerade nochmal rein. Cleveland gegen, das ist jetzt schon nicht mehr im Gamelog drin. Ist ja auch egal, er hatte ein gutes Spiel. Das sah schon alles okay aus. Und auch Kenny Atkinson, ich war tatsächlich 2 bei den Cavs, weil ich das Glück hatte, nachdem die Magic fertig waren mit ihrer Pressekonferenz, bin ich dann noch auf gut Glück schnell rübergegangen. Und habe dann auch tatsächlich noch Kenny Atkinson relativ ausführlich miterlebt. Beim zweiten Spiel, andersrum, es war ja gegen die Raptors. Andersrum, ich war primär bei Cleveland bei der Pressekonferenz und bin dann danach noch rübergegangen und habe die Raptors Pressekonferenz zwar nicht mehr erwischt, aber bin dann auf dem Gang Sandro Mamukashvili entgegengelaufen, der für uns eine sehr besondere Bedeutung hatte auf diesem Trip. Weil unser Homie Georgie, der auch hier aus Berlin kommt, der ist Georgier. Und hat eine georgische Modemarke, die er ins Leben gerufen hat und betreibt. Und war da unter anderem mit Mamu eben auch schon in Kontakt. Und der trägt Klamotten von ihm und so. Der ist generell mit georgischen Athleten. Und dann war das für uns natürlich so voll, dass also Brizzy und Nelly sind hinter der Raptors-Bank gesessen, haben da mit Mamu ein bisschen interagiert. Ich bin ihn dann auf dem Flur noch über den Weg gelaufen, hab da ein bisschen mit ihm gequatscht. Das war dann so eine kleine Nebenstoryline dieses Spiels. Aber da war ich bei Atkinson und dann eben andersrum. Ich war bei der Hawks-Pressekonferenz, da war dann Quinn Snyder. Das ging relativ schnell. Da wurden keine Spieler rausgebracht. Da hatte ich noch nicht die Eier, wie ich es dann an den nächsten beiden Abenden gemacht habe und dann trotz Tier 2 eben trotzdem noch das Glück hatte, in die Kabine zu dürfen. Sondern bin da dann einfach rübergegangen und habe dann noch Atkinson mitbekommen plus Jalen Tyson plus Donovan Mitchell. Atkinson, das scheint einfach ein super cooler Dude zu sein, so, der sich wirklich Zeit nimmt für die Fragen der Journalisten, der auch richtige, tiefgehende Antworten gibt und nicht nur so Floskeln, der dann auch wirklich in die Tiefe geht mit seinen Antworten. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach so, genau, und Atkinson war halt auch nach dieser Niederlage gegen Toronto, hat er sich überhaupt nicht aus der Fassung bringen lassen und das hat man ihm auch abgekauft. Das schienen jetzt keine Medienfloskeln zu sein, sondern hey, wir haben Guys in and out of the lineup, so mein Prozess, 95% des Spiels hat mir richtig gut gefallen heute, sowas in die Richtung hat er gesagt. Also, das Sorgenlevel bei Cleveland schien schon nicht sonderlich hoch zu sein, selbst als man noch ein bisschen schlechter dastand. Jetzt steht man mit 8-5 auf Platz 4. Sicherlich den ein oder anderen Sieg hätte man gerne mehr geholt. Aber ich denke im Großen und Ganzen, vor allem was das Level von Mitchell und von Mobley angeht, muss man jetzt nicht wahnsinnig unzufrieden sein mit der bisherigen Saison.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, Donovan Mitchell spielt so ziemlich den besten Ball seiner Karriere. Lonzo Ball als wahrscheinlich 5 bester Spieler dieses Teams fittet bisher absolut perfekt rein und macht genau das, was man sich erhofft hat von ihm. Und der Rest wird noch kommen, wenn man die Verletzungssorgen so ein bisschen auch überwunden hat. Man hat jetzt trotzdem die 8 beste Offense der NBA. Defensiv läuft das noch nicht ganz so sehr, aber das wird alles noch kommen. Ich mache mir bisher gar keine Sorgen um die Cleveland Cavaliers. Und es zeigt ja auch nur, wie gut sie sind, dass sie jetzt hier bei einer Bilanz von 8-5 stehen und wir uns darüber unterhalten, ob man sich eventuell Sorgen machen sollte. Hattest du bei einem deiner Cleveland-Spiele diesen neuen Court gesehen? Diesen Throwback 2007 mit diesen Trikots?
Ja, das war geil. Das war, also du meinst dieses riesige C und dann die schwarzen Trikots mit den C oder was genau meinst du mit Throwback?
Ja, genau, diese, die man in LeBrons erster Ära dort
getragen hatte. Genau, die 2016er Finals, diese Sleeve-Jerseys.
Ich meine die aus 2007. Ich glaube, das sind dunkelblaue Jerseys gewesen.
Ah, nein, die habe ich nicht gesehen.
Okay, ich glaube, das war in dem Spiel das danach. Da warst du auch da, also in Amerika, aber du warst nicht bei dem Spiel. Was, glaube ich, das instant mit die beste Court-Jersey-Combination ist, die wir aktuell in der NBA haben, was die alternativen Trikots angeht.
Lass mich mal kurz nochmal googeln. Navy Blue Classic. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich war bei dem einen Spiel, bei dem Cup-Game, da haben sie diese schwarzen mit dem großen C, also diese LeBron 2016er, Throwback-Jerseys getragen, das war schon ziemlich cool. Und dann bei dem Spiel gegen Atlanta hatten sie, glaube ich, einfach nur normale Trikots.
Ja, ist immer geil, wenn du halt mehrere Spiele siehst und dann halt auch mehrere Parkettböden.
Ja, ja.
Ich hatte mal das Glück in Miami, dass ich alle drei verschiedenen Parkettböden, die sie halt, also ihr Standard, ihr Miami Weiß und noch irgendein anderes, halt gesehen habe auf dem gleichen Trip. Manchmal ist es auch ein bisschen ärgerlich. Wir waren jetzt bei zwei Warriors Games, wir beide jetzt im Anfang Februar. Und da hast du halt zweimal diesen dunkelblauen Parkett gehabt mit diesem alternativen Jersey. Ich hätte halt ultra gerne zumindest einmal den klassischen gelben, dieses gelbe Theme halt gesehen. Manchmal ist es halt geil, manchmal ärgert man sich ein bisschen. Ich finde immer die Abwechslung cool, wenn du halt mehrere Spiele von dem gleichen Team siehst und dann siehst du halt auch all ihre Parkettböden. Gerade wenn jetzt noch ein NBA Cup Game dabei ist, ist es halt immer eine ziemlich coole Sache. Also jetzt auf meinem New York Trip letzte Saison 3 Knicks-Spiele gesehen und da haben sie halt dann 3 verschiedene Parkettböden. Also einmal ihren klassischen, einmal ihren alternativen und dann einmal NBA Cup. Und das war halt super geil.
Also der Cup-Court war wirklich richtig cool. Gerade ja, dann eben auch, das war so dann der in Verbindung mit diesen, was sagst du?
Das ist dann auch nochmal so ein anderer Vibe dann, wenn so ein Cup-Game da voll ist. War das ein knappes Game, was
sogar
du
eine
gesehen
Liste
hast? Oder
gefunden.
Hast du da irgendwie was gemerkt in Sachen am Ende? Es war entschieden, aber die Punktedifferenz zählt noch. Wie war das bei dir?
Ich versuche mich zu erinnern, das war das Toronto-Spiel. Ich gucke gerade noch mal kurz in den Game-Log rein, wie der Spielverlauf war. Also es war auf jeden Fall kein Crunch-Time-Closes-Game.
Oder war das sogar das Spiel, wo am Ende der eine Spieler dem anderen noch gesagt hat, ey, es ist Cup-Game, score die Punkte? War das, bei dem du warst?
Boah, also nicht, dass ich
es mitbekommen
hätte.
Was hast du gesehen? Toronto gegen?
Toronto gegen Cleveland war das Cup-Game.
Ich glaube sogar, das kann sein, dass es sogar das Spiel war. Ich weiß nicht, war das Ingram zu Barnes oder irgendwas? Irgendwas war da. Und da hat der eine Spieler zwar gesagt, ey, mach den Korbleger noch. Es kann sogar sein, dass es das Game war, wo du da warst.
Das könnte, also es ist auf jeden Fall 112 zu 101 ausgegangen. Und die Raptors haben das vierte Viertel mit 7 gewonnen. Also es war relativ lange ein Close-Game. Ganz am Ende dann nicht mehr. Man hat auch ein bisschen Garbage-Time gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Genau, das war dann, die Cavs waren halt auch wirklich eine Rumpftruppe. Also Jalen Tyson und Dean Wade sind gestartet. Craig Porter Jr., Larry Nance, Luke Travers, Tyrese Proctor und Thomas Bryant haben alle mindestens 12 Minuten gesehen von der Bank. Das war dann, also wenn ich mich richtig erinnere, ich gucke gerade, Mobley hat 35 Minuten gespielt. Der war dann auf jeden Fall in den letzten Minuten nicht mehr auf dem Feld. Also es war dann schon so, dass die Garbage-Time eingeläutet wurde. Aber ich meine, es ging dann tatsächlich auch relativ bis zum Ende, ging es zur Sache, ja. Ob das jetzt dieses, findet man das, was hast du gesagt, Ingram für Quickly oder was?
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es waren 2 Toronto-Spieler zueinander und dann wird das ja das Game gegen Cleveland gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war. Der eine wollte den Ball ausdribbeln und die Bank oder der andere meinte, ey, mach die Punkte noch. Irgendwie sowas. Ich hatte es in meinem, das hast du heute in der NBA verpasst, Video mit drin, aber das finde ich jetzt auch nicht mehr.
Okay. Ja, ich auch nicht auf die Schnelle.
Ist ja auch egal, aber ich glaube, es war so.
Es war auf jeden Fall ein cooler Vibe beim Cup-Game, definitiv. Das kann man schon so sagen.
Alright, sind wir durch? Gibt's noch irgendein Team?
Na, vielleicht ganz kurz noch die Bucks, die ich ja auch zweimal gesehen habe. Zum einen dieser Giannis Game-Winner, dann das Spiel gegen Houston haben sie verloren. Ja, Giannis sieht, also was soll man sagen? Giannis sieht absolut fantastisch aus. Der Supporting Cast drumrum sieht einen Tick besser aus, als man sich das hat vorstellen können, ich zumindest. Es war ein Spiel, in dem einen Spiel ist Kyle Kuzma ziemlich abgegangen, in dem anderen Spiel war Ryan Rollins dann auch mitentscheidend in Indiana. Wobei da dann auch Doc Rivers auch wahnsinnig cooler Dude. Einfach richtig, richtig nett auf der Pressekonferenz, auch ein bisschen in die Tiefe gehend, hat sich nach dem Spiel, ich glaube, das waren dann Aussagen, die auch so ein bisschen um die Welt gegangen sind, sehr darüber beschwert, wie Giannis officiated wird, dass Giannis viele Foul Calls nicht bekommt, die andere Spieler bekommen würden, hat über Miles Turner geredet, hat da so einen kleinen Rant abgelassen, dass er sehr enttäuscht sei vom Publikum in Indiana, dass er das Publikum in Indiana eigentlich immer in high regards hatte, hat er es bezeichnet und jetzt dann eben nicht mehr so richtig. Hat mir einen Schulterklopfer gegeben aus dem Weg raus, aber ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Ja, also die Bucks, wo stehen sie denn jetzt gerade? 8-5, Platz 5 im Osten. Das war zu erwarten, dass sie kompetitiv sind. Das war zu erwarten wahrscheinlich auch, dass Giannis eine gute Saison hat. Es läuft unterm Strich dann einen Tick besser, als man es vielleicht hätte denken können zum Saisonstart, oder?
Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Na, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 Euro pro Monat auf shopify.de/rekorde.
Ja, ich hatte nach, weiß ich, glaube ich, 10 Tagen oder so ein Video gemacht, da standen sie, glaube ich, bei, weiß nicht, 4-1, 4-2, sowas in der Drehe. Das ist jetzt seitdem wieder, hat sich so ein bisschen normalisiert, jetzt von den letzten 10, 6 Siege, 4 Niederlagen. Letztes Spiel hat man auch verloren. Giannis spielt den besten Ball seiner Karriere, defensiv mit Turner. Das ist schon ein Unterschied von Welten im Vergleich zu dem, was Brook Lopez da gegeben hat. Ryan Rollins übertrifft jegliche Erwartung bisher. Ich glaube, um wirklich sich da an dieser Spitze der Conference festzusetzen, wird man zwangsweise irgendetwas machen müssen. Zumal es vielleicht auch nicht sustainable ist, für Giannis das ganze Jahr diesen Gott-Modus aufs Parkett zu bringen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie nach 13 Spielen bei einer Bilanz von 8-5 stehen. Und dementsprechend, denke ich, kann man sehr zufrieden sein mit den bisherigen Resultaten auf jeden Fall.
Und bei Houston kann man auch resümieren, dass das alles nicht so schlecht zu funktionieren scheint. Also dieses Spiel in Milwaukee, Alperen Şengün mit einer wahnsinnig geilen Aktion da am Ende, als er dann gegen Giannis den Drive nimmt und dann flext. Und das war auch da wieder Brizzy und Nelly. Also Brizzys Lieblingsspieler ist halt Alperen Şengün natürlich. Und der war dann, der hat dann gehofft, da irgendwie möglichst nah ranzukommen, vielleicht sogar ein Bild ergattern zu können und whatever. Das hat zwar nicht funktioniert, aber der hat dann in diesem Block so schräg über einer der Bänke und über dem Tunnel, wo die Rockets rein und rausgelaufen sind, hat er so gefühlt 50 andere Türken getroffen, die dann so richtige Ultrastimmung gemacht haben und Şengün so angefeuert haben. Das war auch sehr, sehr witzig. Und Kevin Durant, effiziente 31 Punkte, die er gemacht hat an dem Abend. Das war natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen. Eine gute alte KD-Augenweide. Auch wenn das, ich meine mich zu erinnern, als wir die Suns gesehen haben in San Francisco zusammen, meine ich, dass KD auch ein relativ gutes Spiel hatte, ne? Da war zumindest, das würde mich jetzt interessieren.
Das weiß ich nicht mehr.
Guck ich kurz nochmal nach. Das war auf jeden Fall 24, 25.
Wann war das? Die Suns hatten das, glaube ich, gewonnen.
Ja, Anfang Februar war das, ne? Mhm. Anfang Februar. In Golden.
Das Spiel war auch in der Starting Five Doku auf Netflix dabei. Ich hatte die ganze Zeit geguckt, sieht man mich irgendwo? Man hat mich nirgendwo gesehen.
Schade.
Leider, aber ja, das hatten die Suns gewonnen. Ich glaube, KD hatte ganz ordentlich gespielt.
Kurz vor der Trade geht so. 31.01. war es. Die Suns haben 130-105 gewonnen und KD hatte 19 Punkte. 19 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists. Also kein schlechtes Spiel, aber jetzt auch kein geiles.
Ja, das Spiel hat gezeigt, was Kevin Durant diesem Team bringt, dass du immer wieder ihm einfach den Ball geben kannst und er damit gute Dinge entstehen lassen wird. Broken Possession am Ende, kein Problem. Du gibst den Ball zu KD, die Uhr läuft runter, du gibst den Ball zu KD. In der Crunch-Time, als den Rockets gedroht hat, das Spiel irgendwie aus der Hand zu gleiten, hat er immer wieder auch für die Kollegen kreiert und diese individuelle Klasse. Ich hatte das danach auch in einem YouTube-Video oder dieses Spiel als Anlass genommen für einen Kevin Durant Breakdown mit dem Titel und deswegen tradest du für KD, weil das Spiel hat perfekt gezeigt, dass du halt genau deswegen für KD tradest in dem Spiel, wo offensiv du nicht viel bekommst von einem Großteil deiner Spieler, dass du halt einfach dieses KD-Şengün Two-Man-Game spam kannst, dass du KD den Ball gibst und alle anderen gehen dann halt auch mal aus dem Weg. Das, ja, hat für mich auf jeden Fall schon gezeigt, was für einen Wert KD für dieses Team hat. Man steht jetzt bei 8-3 und kann sich, denke ich mal, nicht beklagen. Elitäre Offensive overall, was will man mehr? Es wird nicht leicht, OKC und Denver die ganze Saison über auf den Fersen zu bleiben, weil das sind die in meinen Augen auch mit Abstand beiden Regular Season und insgesamt Teams der Western Conference. Aber mit dieser offensiven Feuerkraft und dass man ja so viel auch Rebounder in offensiven Brettern defensiv zumindest einigermaßen ordentlich unterwegs ist, ja, wird man sich da festsetzen und alles andere als Homecourt am Ende würde mich schocken und das deutet sich ja bisher auch an, dass man das erreicht.
Yes, Sir. Dann wären wir von mir aus durch. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch so eine letzte kleine Anekdote parat habe, aber außer, dass ich Rajon Rondo getroffen habe auf dem Flur der Halle in den Pacers, der offensichtlich irgendwie einen Trainer-Job hat bei den Bucks, was ich nicht wusste.
Ja.
Aber sonst, ich habe Toni Kukoc getroffen in Chicago, bin da gerade habe mir die Jordan-Statue angeguckt. Das ist vielleicht noch, bei Google Maps ist die Jordan-Statue außerhalb der Halle abgebildet. Und anscheinend war das vor ein, zwei Jahren so, dass man die verlegt hat. Also die Jordan-Statue ist jetzt in der Halle, was wir nicht wussten. Also wir sind extra dann noch so 15 Minuten, bevor ich in die Arena rein musste, sind wir schon zur Halle gefahren, um uns die Jordan-Statue noch zusammen anzugucken. Nur um festzustellen, ah fuck, die ist in der Halle. Hab sie mir dann aber in der Halle noch angeguckt und dann ist einfach so Toni Kukoc direkt an mir vorbeigelaufen. Das war dann auch ziemlich cool. Ja, das cool.
Mit den Statuen ist so eine Sache. Also in L.A. hast du die ganzen Statuen halt einfach vor der Arena und kannst dir die jederzeit angucken. In Miami ist die Dwayne Wade-Statue wirklich direkt vor der Arena, also so direkt. Du gehst, musst die Treppe hoch und da steht die Statue 2 Meter weg von der Tür. So, du kannst natürlich jederzeit dahin, irgendwie zur Arena morgens oder so, und kannst dir diese Statue angucken. Wir haben uns das aber so gedacht, dass wir einfach, keine Ahnung, wenn wir zur Arena fahren, vorm Spiel, vorher dann zu der Statue gehen. So, das Problem ist, die sperren die Arena dann ab, den Bereich vor der Arena, der wird abgesperrt, da steht dann schon Security. Und das bedeutet, du kommst dann erst zu der Statue, nachdem deine Tickets kontrolliert wurden. Das ist in L.A. anders. So, das Problem ist, ich habe ja kein normales Ticket, sondern nur mein Presseausweis, den ich mir am Hintereingang holen wollte. Das bedeutet, ja, die Security-Dame hat ihren Job genau nach Vorschrift gemacht und hat zu mir gesagt, verpiss dich, du kommst jetzt hier nicht durch, alle, die ein Ticket haben, kommen rein. So, das Problem ist, du kommst aber nicht mit dem Presseausweis raus aus der Halle. Also wenn du rausgehst aus der Halle, kommst du halt dann nicht wieder rein mit deinem Presseausweis. Du holst deinen Presseausweis und dann musst du halt in der Arena drin bleiben. Das bedeutet, ich hatte eigentlich nicht so richtig eine Gelegenheit, mir diese Statue anzugucken und musste dann quasi bis nach dem Spiel warten und mir die Statue dann im Dunkeln nach dem Spiel angucken, da war das dann möglich. Aber ich hatte jetzt bei der Reise, die wir jetzt gemacht haben nach Miami, keine Gelegenheit, mir die Dwayne Wade-Statue im Hellen vor der Arena mal anzugucken. Das wusste ich so vorher auch nicht, weil ich dachte, es ist halt wie in L.A., du kannst halt dir ganz entspannt vorher diese Statue angucken. Das war jetzt in dem Fall leider nicht möglich. Aber du meintest jetzt, die Jordan-Statue ist in der Halle.
Genau.
Okay, na gut, das sollte dann ja möglich sein.
Das sollte möglich sein. Sich die dann
mal anzugucken. Okay, gut zu wissen.
Ja, und generell so drumrum, das wirst du ja sicherlich aus L.A. und New York und so, da wird das sicherlich nochmal deutlich, deutlich mehr sein. Aber dass man gerade so aus dem NBA-Kosmos Celebrities auch so random drumrum sieht. Kukoc, Joakim Noah war da in Chicago. Dann dieser, heißt Ryan Rollins, dieser ESPN-Ex-Spieler. Nicht Ryan Rollins. Wie heißt er denn?
Ich weiß, wen du meinst.
Ryan,
der hat bestimmt so einen richtig schicken Anzug angehabt.
Ja, genau. Ryan Hollins, Ex-Center. Dann Dwayne Casey saß mal random neben mir beim Pistons-Game in Detroit, Courtside, während der Warm-Ups. Ich habe hier diesen Manager von den Ball-Brüdern, der war da bei beiden Spielen in Cleveland. Mhm. Leider LaVar nicht. Das wäre cool gewesen. LaVar Ball hätte ich richtig gefeiert, den zu sehen. Ja, wie gesagt, Rajon Rondo auf dem Flur und sicherlich auch noch ein, zwei, die mir jetzt noch nicht... Leider keine Celebrities bei den Spielen. Also der prominenteste Courtside-Zuschauer war Craig Robinson, der Schauspieler hier, Doug Judy von Brooklyn Nine-Nine. Der war in Chicago, aber da habe ich auch nicht wirklich mit gerechnet. Da dachte ich mir, okay, da sind wahrscheinlich Detroit und Indianapolis und Cleveland sind jetzt nicht so die primären Hotspots für. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass Barack Obama kommt. Das war, weil der lebt in Chicago wohl, ebenso wie Shams übrigens. Und der Cousin von Nelson.
Es gab doch mal einen US-Präsidenten, der aus Milwaukee ist, hier von der Frau, die es 2016 nicht wurde. Wie heißt sie denn? Clinton. Clinton ist aus Milwaukee. Die sitzt manchmal Courtside bei den Bucks.
Ah ja, siehste.
Bill.
Naja, Barack war auf jeden Fall leider nicht da. Aber da hatten wir nämlich noch am Abend zuvor, waren wir in Chicago, waren essen mit dem Cousin von Nelson, der irgendwie Politikwissenschaft studiert hat und da sehr, sehr gut up-to-date ist. Und der wohnt in der Neighborhood, in der auch Obama und Michelle Obama und Michelle. Barack und Michelle Obama leben, wenn sie denn in Chicago sind. Also der Dude ist ja sowieso weiterhin auch als Ex-Präsident viel unterwegs und so. Und der hatte noch erzählt, dass da irgendwie, dass der jetzt angeblich gerade in der Stadt sein soll, Barack. Und vielleicht, da hat mir gedacht, hey, vielleicht Barack Obama, der lässt sich doch Wemby bestimmt nicht entgehen. Aber war dann leider nicht da.
Ja, ich glaube, da warst du ein bisschen in den falschen Städten unterwegs. Also du hast natürlich in L.A. und New York und mit Abstrichen auch Miami. In Miami siehst du manchmal so Pornstars dann im Parkettnähe sitzen. Und in L.A. ist halt Floyd Mayweather bei jedem Game und Will Ferrell und wie sie nicht alle heißen. Also da sind super viele.
Jack Nicholson.
Der soll irgendwie sein Haus seit einer ganzen Weile schon nicht mehr verlassen haben. Jack Nicholson. Um den soll es irgendwie gesundheitlich, was ich gehört habe, nicht so gut stehen. Aber der war natürlich früher sehr regelmäßig am Start. Und du hast halt so Leute wie Pete Davidson oder so, die sind halt in New York dann ständig am Start. Wie heißen sie denn hier alle? Ben Stiller.
Chris Rock.
Adam Sandler.
Spike Lee natürlich.
Genau, Spike Lee immer. Spike Lee ist halt auch einer von denen, die halt dann bei den Warm-Ups schon da sind. Weil ansonsten, wenn du jetzt normal dann deine Presseplätze hast, bist du halt weiter oben und du musst dich halt dann irgendwann verpissen und die ganzen Celebrities, die kommen halt dann erst, wenn das Spiel schon angefangen hat oder halt wirklich dann erst zum Tip-Off und da hat man nicht allzu viel von denen zu sehen, gerade in New York, wo die Presseplätze unterm Hallendach sind. Aber Spike Lee ist halt einer von denen, die halt dann schon beim Warm-Up da sitzen und die man dann halt auch hautnah sieht und auch mal teilweise neben dem, also Spike Lee saß halt mal zwei Plätze von mir weg beim Warm-Up. Ansonsten ist das halt in der Regel nicht so. Da hatte ich halt in L.A. viel Glück, dass meine Presseplätze da in der dritten Reihe unten waren und ich dann mehr oder weniger das ganze Spiel über da unten gechillt habe und dass man alles so ein bisschen mitbekommen hat, wie Floyd Mayweather sich da die Girls geklärt hat während des Spiels und Rich Paul da an mir vorbeigelaufen ist und sowas alles, Leonardo. Das war halt dann ganz cool, aber normalerweise hast du halt Presseplätze ein bisschen weiter oben und kriegst halt da nicht wirklich was mit von den Celebrities, aber am Ende des Tages darum geht's ja auch nicht, das ist vielleicht mal eine ganz coole Experience, eine ganz coole Story, aber wir sind ja da nicht, um irgendwelche Celebrities zu spotten, sondern um da vor Ort auch zu arbeiten, von daher. Ich find's immer ganz cool, wenn die Presseplätze so sind, dass du zur Leinwand, zum Jumbotron, dass du da quasi so hoch guckst.
Mhm.
Wenn du quasi da drunter sitzt, dann kannst du zufrieden sein mit deinen Presseplätzen. Das ist so für mich immer so ein bisschen die Faustregel. Du warst in Chicago, glaube ich, relativ weit oben, aber bei den anderen Spielen, da war es eigentlich ganz, ganz cool, oder?
Genau, Chicago war das Einzige, wo ich im Third Level, also 3-0 irgendwas Block saß. Also da ist weit oben. Da gibt's aber zwei verschiedene Pressesitzblöcke. Das ist wahrscheinlich auch in einigen Hallen so. Und ich war da halt als Tier 2 No-Name.
Ja, okay.
Tier 2 halt heißt oben. Also halt eventuell
auch normalerweise.
Also eventuell, halt wenn du dort bist und wenn es bei dir mit Tier 1 klappen sollte in Chicago, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du da unten sitzen darfst. Die Presseplätze in Indianapolis und in Detroit waren jeweils Level 1, also 100 irgendwas. Das war cool, das war nah dran. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann war Cleveland 200er Level. Also auch überall konnte man sich nicht beschweren. Selbst in Chicago hatte man dann echt auch eine gute Sicht. Aber in Chicago waren sie am weitesten oben auf jeden Fall, ja.
Aber Scham sitzt da halt nicht da oben mit wahrscheinlich.
Scham sitzt da oben nicht, nee. Also das, gerade weil wir es von Celebrities hatten, das war für mich halt, und jetzt würde ich noch zum Abschluss einen ganz kleinen emotionalen Appell, sowohl an dich einen großen Dank, dass du mir da auch eben mit Rat und Tat jetzt zur Seite standest in diesem ganzen Prozess. Aber vor allem natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, also dass ich dieses Erlebnis machen durfte, jetzt bei 6 Spielen in 5 verschiedenen Städten. Überall hat es geklappt mit der Akkreditierung. Überall habe ich unfassbar schöne Eindrücke sammeln dürfen und da dann eben auch die journalistische Prominenz quasi einmal die Geschichte mit Charms. Dann, wie ich letzte Woche ja schon erzählt habe, dass ich da in Indianapolis neben John Hollinger und Eric Name von The Athletic saß. Das war schon ein sehr, sehr schöner und sehr, sehr großer Moment für mich und deswegen auch da der große Dank an euch. Da habt ihr einen nicht allzu kleinen Anteil dran, dass mir das jetzt ermöglicht wurde und dass mir das auch zukünftig hoffentlich mit dir zusammen, Julius, bei unserem erneut anstehenden NBA-Trip, der jetzt auch gar nicht mehr so weit entfernt ist, ne? Also wir haben jetzt schon Mitte November. So, ich freue mich extrem drauf. Wir werden erst wieder, wie letztes Mal, erst kurz vorher verraten, wohin es geht. Aber da natürlich die große Hoffnung, dass es dann auch für uns zusammenklappt mit einer Akkreditierung in diesen beiden Städten, in denen wir sein werden. So viel können wir vielleicht schon mal verraten. Ja, riesiges Dankeschön an euch draußen fürs Einschalten, fürs Supporten, für eure auch lieben Nachrichten, die ich jetzt bekommen habe auf meine Posts und auf die Interviews mit KD, mit Giannis, mit Turner, mit Şengün. Ja, alles sehr, sehr überwältigend. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen dauern, bis das alles
so richtig sackt. Das macht süchtig, oder?
Ja, das glaube ich, ja.
Du kommst dann wieder an und denkst, okay, wie komme ich jetzt, sobald es geht, wieder rüber und wieder zu spielen? Ja. Und wie nehme ich da so viele davon mit? Das ist nicht nur so grundsätzlich, dass man überhaupt erstmal drauf klarkommt, okay, ich komme halt gratis zu NBA-Spielen und mehr oder weniger zu so vielen, wie ich möchte. Das ist schon mal schwierig zu verarbeiten, aber so generell die Möglichkeiten, die sich da bieten, die Sachen, die man da erleben darf, das wird immer auch was Besonderes sein und das nimmt man nie für selbstverständlich. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wo ich dachte, okay, das ist jetzt halt normal für mich und dann hatte ich halt meine Saison dabei, wo ich halt überhaupt nicht akkreditiert war, wo es halt nicht geklappt hat, wo ich mir dann, ja, ich will jetzt kein Mitleid, aber ich die Tickets halt selber gekauft habe und wo das halt dann nicht geklappt hat und gerade wenn du halt aber vom süßen Nektar der Akkreditierung schon kosten durftest in der Vergangenheit, dann ich saß da richtig schlecht gelaunt bei den Lakers Games, was total schade ist, aber ich konnte es halt auch nicht abstellen. Umso mehr weiß ich dann auch zu schätzen, dass es halt dann jetzt wieder geklappt hat und nur weil es die eine Saison klappt, heißt nie, dass es in der nächsten Saison wieder klappt. Sachen können sich ändern und deswegen ist das eine sehr coole Sache und es freut mich halt auch für dich, weil du jetzt halt auch ja schon zwei Trips vorher gemacht hast, wo du halt nicht akkreditiert warst und wo du halt dann jedes Mal als normaler Fan da warst und dass es dann jetzt beim dritten Trip dann geklappt hast und hoffentlich bei den zukünftigen dann auch klappen wird mit den Akkreditierungen. Das ja, ist eine sehr coole Sache, das freut mich, ich bin sehr stolz auf dich. Und damit hätte ich gesagt, sind wir durch für heute, lange Folge geworden, fast zwei Stunden.
Yes, sir. Ich habe noch eine Trivia für dich, ganz kurz noch ganz kurz noch Shoutout an Lenny natürlich noch und Open Court, dass die auch einen sehr großen Anteil daran hatten, dass das funktioniert hat jetzt auf diesem Trip. Eine Trivia habe ich noch für dich, aber das ist eine zum relativ schnell, es sind viele Namen, die ich jetzt gerne von dir hören möchte, aber die kann man dann relativ schnell wegsnacken. Auch so ein bisschen Bezug zu meiner Reise, weil ich die nämlich erfahren habe. Man kriegt ja von der NBA immer so von manchen Teams nicht, also wundere dich da schon mal nicht, die Bulls schicken anscheinend keine Mails raus als Info für Presseakkreditierungen, ebenso wenig wie die Pistons, aber die Cavs und die Pacers, die haben das, und die Bucks, die haben das vorbildlich gemacht. Von den Pistons, da kriegt man ja immer so Unterlagen mit zig Stats und eventuelle Starting Five und so weiter. Und da stand bei den Pistons drin, dass Tobias Harris, was die absolvierten NBA-Spiele unter aktiven Spielern natürlich nur angeht, auf Platz 19 steht, was mich überrascht hat. Das kam mir dann im ersten Moment sehr hoch vor. Also Tobias Harris hat von allen aktiven NBA-Spielern die 19. meisten Spiele absolviert. Und ich würde jetzt gerne, dass du mir versuchst, so viele der anderen 18, die da noch vor ihm sind, einfach so viele wie möglich runter zu rattern. Als Anhaltspunkt, Tobias Harris hat 976 NBA-Spiele auf dem Buckel. 18 Spieler haben mehr.
LeBron.
Selbstverständlich. 1562. Nicht allzu weit davon entfernt, Robert Parrish zu überholen als All-Time-Leader.
Chris Paul.
Ja, Platz 2 unter den Aktiven. Okay,
nice. Steph.
Steph, ich habe mir jetzt die Nummerierung nicht rausgeschrieben, aber Steph ist so im unteren Drittel unter den Aktiven. 1037 Spiele.
KD.
KD, 1134.
Harden.
Harden, 1162.
Russ.
1250, Platz 3. Hat mich auch ein bisschen überrascht.
Butler.
Butler ist nicht dabei.
DeAndre Jordan ist ja noch aktiv, oder? In New Orleans.
Yes. DeAndre Jordan, 1113.
DeRozan.
1200, Platz 5.
Hatte ich Al Horford schon?
Nee, 1147.
Schwierig. Wer ist denn noch ultra alt? Irgendwelche werden so Dame?
Nee, Dame ist nicht dabei. Okay. Aber ultra alt ist ein guter Ansatz.
Boah, keine Ahnung. So, Brook Lopez vielleicht?
Ja, 1117.
Ja, das waren jetzt meine Shots.
Soll ich dir die restlichen einfach sagen?
Ja, mach mal.
Platz 4, Jeff Green, 1222. Mike Conley, Kyle Lowry, Nicola Batum, Thaddeus Young, der theoretisch noch aktiv ist, Drew Holiday, Harrison Barnes und knapp vor Tobias Harris noch Nikola Vucevic.
Alright.
Das sind die NBA Oldies. 1562 für LeBron. Das ist
crazy.
Das ist schon sehr, sehr crazy. Freunde. Alright,
dann haben wir's.
Yes, sir. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit erneut fürs Einschalten. Und ja, wir hören uns bald wieder. Wir haben jetzt noch nichts groß besprochen für die nächsten Tage, die nächsten Wochen, aber versprochen, wir hören uns bald wieder, auch dann wieder im Supporterfeed patreon.com/doublestepback, wenn ihr Lust habt, da vorbeizuschauen. Vielen, vielen Dank wie immer für euren Support, für eure viele Liebe, die uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
Ich bin Charissa und meine Empfehlung an alle Entrepreneure, startet mit Shopify erfolgreich durch. Ich verwende Shopify schon seit dem ersten Tag und die Plattform macht mir nie Probleme. Ich habe viele Probleme, aber die Plattform ist nie eins davon. Ich habe das Gefühl, dass Shopify ihre Plattform kontinuierlich optimiert. Alles ist super einfach, integrier und verlinkbar. Und die Zeit und das Geld, das ich dadurch spare, kann ich anderweitig investieren. Vor allem in Wachstum.
Jetzt kostenlos testen auf shopify.de.